David!
Robert!
Welche Folge haben wir eigentlich?
105, also eine 5 ist auch mit drin, aber da wird es 153? 153.
Ja, ich glaube, da hat er die gezeigt, ja, unser Cutter hinten, ja. 153 ist richtig. Und das war das Trivia. Nein, war es nicht. Geht's dir gut?
Du ja.
Kannst auch lügen. Genau, das ist jetzt deine kurze Antwort.
Ja. Die kurze Antwort ist ja.
David, wir wussten ja nicht so richtig, ob wir Trivia machen. Ich habe gesagt, klär mal dann kurz vor. Ich habe ein kleines mitgebracht. Okay?
Okay.
Sogar was, wo ich glaube, du weißt es wieder. Also eigentlich eine Frage, ja, die so ein Trivia verbaut. Ich denke, du weißt 50% wenigstens.
50%?
Ja, weil wir reden halt unter anderem über American Fiction, ein Regiedebüt, das 5-fach für den Oscar nominiert ist, direkt auf Prime Video läuft. Mhm. Und wir werden im Zuge dessen auch ein bisschen über das Black Cinema oder über Vertreter, die wir gut finden, sprechen. Und da kam ich so mal auf den Blick, so gibt's das eigentlich oft, dass Regiedebüts für den Oscar nominiert sind?
Spike Lee unter anderem.
Fand ich eine Menge, ja, fand ich eine Menge.
John Singletons, Boys in the Hood.
Ja.
Black Cinema oder von generell?
Generell gibt es sehr viele. Was ist bei Glee? Welcher Film?
Do the Right Thing.
Okay. Und ich dachte mir...
Damien Chazelle war doch auch für Whiplash nominiert. Was ist die Frage jetzt?
Ich wollte gucken, welche schwarzen Regie, also Regiedebüts von schwarzen Regisseurinnen oder Regisseuren wurden denn nominiert?
Ja.
Für bester Film.
Ja.
Und nicht für beste Regie, sondern bester Film.
Bester Film.
Und da war ich so, okay, bei meiner Recherche, jetzt hast du mich so ein bisschen ins Wanken gebracht, jetzt wollte ich gerade gucken, ob die für den besten Film nominiert worden sind. Aber ich glaube, beste Regie in erster sind die, die
also
du gesagt hast.
Also Boys in the Hood ist für beste Regie und bestes Drehbuch nominiert gewesen.
Da hast du schon mal 50% bei einer Antwort.
Spike Lee, Do the Right Thing, ist, glaube ich, für den besten Film nominiert gewesen.
Müsste ich nochmal gucken, habe ich nicht auf meiner Liste.
Moonlight von Barry Jenkins, wobei ich nicht weiß, ob das sein erster war. Ich glaube nicht. Hat er schon vorher was gemacht? Weiß ich gerade nicht. Aber der hat ja sogar gewonnen.
Mhm.
Schwarze Regisseure. Was fällt mir noch ein? Klär uns doch alle auf.
Du sagst mir dann so viele Namen, dass ich jetzt wieder unsicher bin. Aber er hat zum Beispiel Medicine for Melancholy gemacht, noch vor Moonlight.
Ah, ja. Okay.
Und hatte ein paar Kurzfilme dann danach. Aber dann wäre es da gleich
also
gewesen.
Reden wir von Regiedebüts von schwarzen?
Regiedebüts von Langfilmen von schwarzen Regisseuren, die als bester Film nominiert waren.
Die als bester Film nominiert waren. Da fällt mir sonst keiner weiter ein.
Also ich habe John Singleton, Boys in the Hood.
Der war aber nicht für den besten Film nominiert.
Doch.
Nein.
Doch, hast du gerade selber gesagt.
Nein, für beste Regie und bestes Drehbuch.
Also ich hatte recherchiert, Regiedebüts von schwarzen Regisseurinnen oder Regisseuren, die direkt Oscar nominiert waren als beste Regie.
Okay.
Und kamen auf 2 Sachen.
Okay.
Okay? Vielleicht stellt sich nachher raus, es gab 10 oder so, aber ich kam auf 2.
Ja.
John Singleton, Boys in the Hood und andere kommst du, glaube ich, hinter.
Nee.
Noch nicht lange her.
Ach so, John Peel, Get Out.
Richtig.
Ja.
Der zweite.
Okay. Aber wie gesagt, Boys in the Hood ist nicht für den besten Film nominiert. Aber
nee, beste Regie.
Beste Regie, okay. Ja.
Musst du auch zuhören, was wir hier
okay, suchen. Alles klar. Tut mir leid. Okay, die beiden sind's.
Ja, hast du geschafft, David. Ich habe so eine Mini-Frage, weil es ging mir darum, so ein bisschen zu kombinieren, wie wir von American Fiction und über Black Cinema reden. Und die Oscars stehen jetzt ja an dieses Wochenende. Habe ich einfach mal geguckt, welche schwarzen Regisseure noch nominiert waren, direkt zum Debüt als beste Regie.
Ist quasi dieses, ein Mini-Trivia. Ist dieses Jahr
Oscars?
Ein schwarzer Regisseur nominiert? Nee, ne?
Na, doch, klar.
Wer denn?
Achso, du meinst wieder für Regie.
Ja.
Muss ich nochmal gucken, welche die Nominierung sind, ob American Fiction mit nominiert ist?
Ich glaube nicht für die Regie. Ich glaube, nominiert sind Nolan, Yorgos Lanthimos, Martin Scorsese, glaube ich.
Ja, Justine Triet, Anatomie eines Falls, Jonathan Glazer, The Zone of Interest.
Okay, dann sind es ja schon 5.
Da ist niemand POC-mäßiges dabei.
Gut.
So.
Wir sprechen aber nachher über mehr.
Ja, wir reden heute aber trotzdem über einen Ausflug ins Weltall von Adam Sandler. Wir sehen nach Gucci Adam Sandler einmal mehr in der ikonischen italienischen Rolle, sprechen über ein Mädchen und das Verhältnis zu ihrem Lehrer und über japanische Kultur im ausgehenden 16. Jahrhundert. Richtig?
Mhm.
Haben wir so ein bisschen Bogen geschlagen?
Mhm.
Und natürlich noch übers Black Cinema.
Und ich habe noch, das kann ich gleich nach dem Intro nochmal sagen, ich habe noch mehr Dune geguckt und ich habe eine Theorie, die du letztes Mal aufgestellt hast, kann ich bestätigen.
Dass man 3 Bücher da machen soll?
Ja.
Wirklich? Ist es das?
Ja.
Du hast die ganze Zeit auf felsenfest gesagt, das ist unverfilmbar.
Nee, ja. Lass uns gleich drüber reden. Und zwar nach der Begrüßung für den Podcast. Hallo und herzlich willkommen.
Zu 2 wie Pech und Schwafel. Was? Erzähl mal.
Na, es gab eine Miniserie vom Sender Sci-Fi im Jahr 2000 von Dune. Es gab ja mehrere Sachen. Es gab Children of Dune, das haben die dann später nochmal verfilmt. Sci-Fi ist ja da drüben, für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, so ein Sender, der eigentlich bekannt dafür ist, für Science-Fiction oder manchmal auch Horror, manchmal auch ein bisschen Richtung Fantasy-Sachen, die als billig produziert gelten. Und wenn man sich diese Serie anguckt, ich bin nämlich darauf gestoßen, weil ich einen Clip gesehen habe, ich habe so ein paar Sachen mir zu Dune angeguckt und dann habe ich das Finale gesehen, da stand Dune 2000 Final Scene. Und ich dachte erst, das ist vom Computerspiel. Es gab ja auch mehrere Videospiele zu Dune, ein Adventure 1992, dann gab es das legendäre Dune 2, eines der ersten oder das erste Echtzeitstrategiespiel von Westwood damals, die dann die Geschichte so ein bisschen nacherzählt haben, aber sich noch ein zusätzliches Haus ausgedacht haben, das es gar nicht gab. Und Dune 2000 kam dann ein paar Jahre später raus und da gab es von Westwood, ich weiß nicht, ob du noch sowas wie Command & Conquer oder
klar,
wie kennst du, diese Zwischensequenzen mit echten Darstellern.
Die habe ich schon bei allen Spielen immer überflogen.
Das war damals das Beste.
Mich interessieren nie die Geschichten.
Die hatten,
ich kann nur sagen, ich weiß bis heute nicht, was Allianz und Horde für ein Problem haben.
Ja, okay. John Rhys Davies hatte da unter anderem gespielt und ich dachte, es wäre aus dieser Sequenz, weil es übelst schlecht gespielt war. Es muss aus einem der Videospiele sein, aber es war aus der Miniserie von Sci-Fi und die hatten das damals so gemacht, die haben das Buch dreigeteilt. Und zwar in drei Filme a 1,5 Stunden.
Mhm.
Also im Grunde das, was wir letztes Mal gesagt haben.
Aber Gesamtlauflänge ist ja dann kürzer als die beiden Filme jetzt zusammen.
Nicht unbedingt, die sind bei 6 Stunden. Also,
achso, aber du hast gerade dreimal 1,5 Stunden gesagt.
Ja, die sind, ich glaube, eins geht so 1:36, das nächste so 1:40. Also ich glaube, die kommen so knapp auf 6 Stunden. Damit sind sie auch so wie Dune, das ist ja auch nicht ganz bei 6 Stunden. Und sie machen den Schnitt in der ersten Folge ungefähr da, wo Dune 1 auch endet, also ein bisschen früher.
Ja.
Aber was sie halt viel länger erzählen, ist dann, wo Paul Atreides und seine Mutter Jessica sind ja dann noch eine Weile in der Wüste unterwegs, treffen dann auf die Fremen, werden dann in diese Fremen-Kultur eingeführt. Und das passiert hauptsächlich im zweiten Teil.
Das ist eine richtig große Passage.
Ja, ja,
dieser
genau.
Unterbau, der bringt auch total was für das Verständnis von Paul.
Und diese Folge ist tatsächlich damals mit dem Primetime-Emmy ausgezeichnet worden. Die zweite Folge explizit. Und da haben sie dann angeschlossen mit der dritten Folge, wo dann am Ende natürlich das große Ding kommt. Und was du letztes Mal schon gesagt hattest, der zweite Film wäre dann halt hauptsächlich ohne Action. Und das stimmt. Was man noch am meisten in Richtung Action drehen könnte, ist, dass er dann quasi versucht, diesen Sandwurm zu reiten und sich da so ein bisschen dran probiert. Aber eigentlich ist es mehr so Charakterentwicklung und weiteres Worldbuilding. Und unter Fans gilt diese Miniserie tatsächlich als sehr gelungen. Nun muss man aber sagen, ich habe sie mir jetzt tatsächlich extra nochmal angeguckt. Ihr könnt es nämlich auch, wenn ihr mal auf YouTube einfach sucht, Dune 2000 Miniseries eingeben, gibt es alle drei Folgen in sehr guter Qualität, in voller Länge zu gucken und könnt euch da vielleicht ein eigenes Bild von machen. Die Effekte sind unterirdisch. Also wenn ich
so
unterirdisch
sage,
das
du?
Ist wirklich wie der Wurm. Genau. Es ist wirklich so ein bisschen wie in diesen Zwischensequenzen von alten Videospielen. Es sieht katastrophal aus. William Hurt, legendärer Schauspieler, ist mit dabei als Leto Atreides. Und der spielt, wie das häufig bei William Hurt in seiner Karriere war, man hatte immer das Gefühl, der hat zwar den Auftrag angenommen, aber so, wenn er ans Set gekommen ist, hat er gedacht, weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe. Und deswegen spielt er nicht so wirklich. Der spielt immer so ein bisschen off, so ein bisschen raus. Aber er ist noch der beste Schauspieler. Das muss man alles ein bisschen nach hinten schieben, also Effekte und Schauspiel. Und dann bekommt man aber was, wo ich dachte, da habe ich sehr viel mehr die Zusammenhänge und vor allen Dingen die zeitlichen Zusammenhänge verstanden. Und vor allen Dingen haben sie das Buch so originalgetreu aufgegriffen, wie es ging. Also sie haben wirklich versucht, alles so umzusetzen. Auch mit der Schwester von Paul und so. Da die Dinge sind alle drin. Sie sind nur Trash.
Ich verstehe es ja auch wirklich nicht. Ich finde nach dem ersten Teil, um das nochmal zu sagen, also das zweitmeiste Kommentar unter meiner Review ist übrigens auch, verstehe ich nicht, da kommen noch drei Teile. Und ich habe so oft klar machen wollen, es geht um zwei Teile, in die das Hauptwerk geteilt ist. Und davon rede ich, wenn wir sagen, drei Teile, das Hauptwerk.
Ja.
Der Herr des Wüstenplaneten, Dune Messiah, heißt glaube ich der Herr des Wüstenplaneten, auf Deutsch, soll ein eigener Film werden, den auch Denis Villeneuve selber verfilmen möchte. Aber es war eigentlich nach diesem ersten Teil, der sich im so schwierigen Umfeld mit Corona, dann mit den Oscar-Nominierungen und so einer erwachsenen Fanbase, ist doch klar, dass der zweite sich lohnen wird an die Kinokassen. Wo sind wir in den USA? Ich glaube knapp 100 Millionen, 96 Millionen.
85 zu? Millionen.
Ich habe irgendwie 96 gelesen.
Ist
auch egal.
Das ist so viel.
Dann haben wir
sind bei 180
in Deutschland ist er doppelt so stark wie der erste reingestartet mit knapp 700.000 Tickets. Und das wird ein Langläufer. Gina guckt ihn jetzt diese Woche und hatte totale Probleme, irgendwo eine Vorstellung zu finden, wo sie noch ein Ticket bekommen hat.
Ja.
Und dass sich das lohnt, das hätte Warner wissen können und müssen. Und nachdem sie schon Oppenheimer geschasst haben und damit eine total blöde Idee hatten, hätten sie sich doch dieses Franchise mit all dem, was da als Vorlage ist, ruhig als Dreiteiler jetzt gönnen können und die ganzen Oscars mitnehmen und die Geschichte. Also ich verstehe nicht, warum es zwei Teile
also,
sind.
Also Robert hat es gerade schon gesagt, Dune 2 ist ein Erfolg. In den USA super gestartet, weltweit super gestartet. Es gibt noch ein paar Märkte, wo er starten wird. Namentlich China und Japan ist er, glaube ich, noch nicht gestartet.
Japan ist bestimmt auch ein guter Markt für sowas, ne? Wegen der Würmer und diesem...
Keine Ahnung, ganz schwer zu sagen. Auf jeden Fall sind die Prognosen gerade in Richtung 700 Millionen. Das ist schon so, wo die Leute sagen, das ist immer noch vorsichtig, aber das ist auch schon, gucken wir mal, ob es in die Richtung geht. Und das wäre 300 Millionen mehr, als der erste Teil eingespielt hat.
Ich glaube, der hat auch richtige Langläuferqualitäten, der Film. Ich glaube, das ist so ein Film, wo Leute sich sagen... Da nimmt man sich Zeit, den will ich im Kino sehen und schauen sich das genau an. Wir haben hier im Tonstudio sowohl unser Cutter als auch eine andere, die hier drin arbeitet, haben sich jetzt vorgenommen, bevor sie in dem Kino schauen, die Frank Herbert-Vorlage noch zu lesen. Mhm. Das heißt, sie lesen jetzt hier 6 Wochen und gehen den dann erst gucken. Also da ist schon Dedication anscheinend dabei.
Ich will mir Dune Messiah jetzt auf jeden Fall geben, obwohl ich habe vieles über die Bücher, die danach kommen, also ich weiß schon große Teile der Geschichte, weil ich mich viel mit der Welt auch so beschäftigt habe im Vorfeld, aber das Buch selbst, das möchte ich mir noch geben. Und Dune Messiah soll wohl auch das Beste noch der Nachfolgerbücher sein.
Aber geht es dabei um ihn oder geht es dabei um seine Schwester?
Im Dune Messiah, da geht es noch viel um ihn.
Viel um ihn.
Shani und er sind quasi die Hauptfiguren.
Ja.
Und seine Schwester ist auch Teil davon, aber er und Shani sind schon die Hauptfiguren.
Okay.
Also was ich weiß von der Handlung ist, dass der dritte Teil, es macht auf jeden Fall Sinn und das hatte ich jetzt auch online gelesen, dass viele gesagt haben, wenn Dune Messiah gegreenlightet wird und auch jetzt ausgehend von dem Erfolg könnte das diese Woche sogar passieren, dann wird der, weil das ist ein sehr viel kürzeres Buch, würde ein Film komplett reichen. Es ist auch nicht viel Action drin, aber es wäre eigentlich ein Buch, was sich voll gut eignen würde für einen kompletten Film. Und da könnte man dann einfach Dune Part 3 draufschreiben und es wäre ein runder Abschluss für das, was wir jetzt haben. Ne, muss man klar sagen. Das dritte Buch ist zwar eines, was ein bisschen in die Zukunft springt, aber es würde total gut zu so einer Trilogie passen. Ja, also das war interessant, dass viele Leute das gar nicht wissen, dass dieses dritte Buch, es ist noch nicht gegreenlightet, alle reden davon, so ja, Dune Messiah, wenn es denn dann kommt, das wissen wir noch nicht. Zumal Denis Villeneuve gesagt hat, er weiß selber auch noch gar nicht, ob er das machen würde.
Ah doch, das habe ich jetzt mehrfach von ihm gelesen.
Er will es machen, aber er braucht eine Pause, hat er gesagt.
Ja, das ist richtig.
Was ich interessant fand, und um jetzt nicht zu viel über Dune zu reden, aber noch ganz kurz, war, als ich die Kritik gebracht habe, kam unglaublich viel Backlash. Also ich habe das wirklich die Kritik um die Ohren gepfeffert bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine Güte, hatte
ich... Wir haben ja ein bisschen drüber geredet und ich war so, die Kommentare nicht
gelesen. Ja, du hast sie nicht gelesen, aber ich lese ja meine Kommentare und bei mir war das so, es hat mich massiv frustriert, weil man muss dazu sagen, ich habe mir wirklich Mühe gegeben vorher auch. Ich habe mir aufgeschrieben, so was sage ich und was sind die Punkte, ne, weil ich wollte auch versuchen, eine Balance zu halten zwischen, das ist positiv, das ist natürlich nicht so einfach, wenn man
Erwartungshaltung auch so
hoch. Wenn man, ja, die Erwartungshaltung, aber wenn man auch ein Werk, was so gut ist, aber was man dann in seine Einzelteile auch zerlegen muss, um zu erklären, was denn nicht funktioniert. Und dadurch nimmt das natürlich auch in so einer Kritik viel Raum ein. Und es gab wahnsinnig viele Leute, die mir dann vorgeworfen haben, das Übliche, ich hasse alles, aber auch das, warum ich den so negativ und ich denke dann so, ich habe doch aber gesagt, ich finde den bemerkenswert gut, wie kann man denn das überhören? Aber Leute haben dann so eine selektive Wahrnehmung, was ich interessant fand.
Ja, alles vor einem Aber wird bei vielen Menschen gelöscht.
Ja, ja.
Ja, man muss dann ganz genau auf die Wortwahl und die Struktur achten, weil das wird gelöscht.
Ja, so wie ich habe dich gern, Robert, aber...
Und dann kommt das Gewicht der Aussage und das hat davor keine Bedeutung mehr.
Ja. Und was ich immer interessant fand, jetzt ist der Film gestartet und jeden Tag erreichen mich Kommentare von Leuten, die sagen, ja, sehe ich genauso. Beziehungsweise es gab auch irgendwas, was sie gestört hat. Manchmal konnten sie es gar nicht richtig für sich formulieren, was es gewesen ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass wir die Einzigen, die so sind. Wir sind im Kritikrahmen, hier vor allen Dingen auf YouTube sind wir so mit so die Einzigen gewesen. Alle anderen sprechen von Meisterwerken. Aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr die Einzigen, die das so sehen. Und ich finde aber es schön, dass, und das schreiben mir auch sehr viele, dass sie sagen, ich sehe es wie du, aber ich hätte noch einen halben Stern mehr gegeben oder ich habe noch einen ganzen Stern mehr gegeben. Und die Leute haben auf jeden Fall Spaß damit. Und das finde ich richtig stark, dass Dune 2 ein intellektuell packender Science-Fiction-Film ist. Muss man ja auch mal sagen, Science-Fiction läuft normalerweise ja auch nicht so gut.
Packend?
Ja, ich wollte ein Intellektueller sagen, habe aber das R hinten weggelassen. Okay. Aber du weißt schon, was ich meine und jetzt...
Reicht's mit Dune.
Jetzt reicht's
jetzt
mir aber
reicht's
auch.
Damit. Okay, wir haben ja eigentlich, wenn wir so ein bisschen Sci-Fi gerade schon unterwegs sind, haben wir zwei sehr unterschiedliche Sachen, die wir besprechen können, die einmal so ein bisschen in die Vergangenheit führen. Das ist jetzt nicht Sci-Fi, aber trotzdem Kostüme.
Ich habe gerade überlegt, was meinst
Kostüme,
du?
Kostüme, bunt, anders, Kultur,
ja?
Kultur, andere Kultur.
Kultur.
Und in die Zukunft führt, wo aber Sci-Fi nur den Rahmen für Einsamkeit bietet. Worüber wollen wir mal reden?
Lass mal bei Sci-Fi kurz bleiben.
Spaceman.
Bei Spaceman.
Warte, wir müssen den deutschen Titel sagen. Kannst du den?
Spaceman, Bindestrich, eine böhmische Raumfahrtgeschichte.
Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt.
Ich habe den ja auf der Berlinale schon gesehen gehabt und als der Titel eingeblendet ist und dachte, böhmische? Und da ist mir erst gewahr geworden, dass es eine Buchverfilmung ist.
Ja.
Wusste ich nicht, aber ist mir dann auch klarer geworden, als im Film alle möglichen Namen fielen und es um einen tschechischen Raumfahrer
den
geht.
Den ersten sogar.
Ja, alle haben tschechische Namen, sogar der Begleiter von Adam Sandler, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Die auch ein bisschen skurril wirkt das Ganze.
Aber worum geht's denn? Könnt ihr seit dem 1. März auf Netflix schauen. Adam Sandler sagt sich mal, Komödie mache ich viel. Ich mache wieder ähnlich wie der schwarze Diamant was Ernsteres. Und tut sich der Film mit Regisseur Johan Brank zusammen, der viel Musikvideos, Fernsehen, Kurzfilme gemacht hat. Wahrscheinlich am bekanntesten Tschernobyl, wofür er sich mit unter anderem verantwortlich zeichnet. Und Adam Sandler spielt hier Jakub Prochaska, den ersten tschechischen Raumfahrer, der sich auch gemeldet hat, an einer einjährigen Solo-Mission im Weltall teilzunehmen. Was heißt teilzunehmen? Ist der einzige Teilnehmer.
Ja.
Denn seit 4 Jahren können die Menschen eine Art lila-rosafarbenen Nebel im Weltall erblicken. Und das stellen sich noch auf Fragen, was ist das? Was verbirgt sich damit? Ja, was? Ja, genau. Und deswegen begibt er sich Richtung Jupiter mit einem Raumschiff und der Film steigt an Tag 189 ein. Und dieser Mann sagt auf Nachfragen, weil er hat immer wieder Kommunikationsmöglichkeiten mit der Erde. Und wenn Kinder und seine eigene Tochter von Adam Sandler tatsächlich die Frage stellt, ob er der einsamste Mann überhaupt sei. Und er sagt, nee, er ist nicht einsam. Er hat so viele Leute, mit denen er reden kann über dieses Medium. Aber das ist tatsächlich die große Frage. Vollgestopft mit Sponsoren dieses Raumschiff und die Koreaner am Wettrennen um diesen Nebel im Nacken, begegnet er so einem Alien-Spinnenwesen namens Hanush oder was er Hanush nennen wird. Und es stellt sich so die Frage, wenn diese Spinne einen anschaut und Arachnophobiker sind nach
jetzt
10 Minuten
aber
bei dem
sehr
Film
deutlich
raus.
Rein.
Findest du?
Na, ich finde, das ist so ein, also das kommt
das
an so einem...
Ist so ein Trailer, ist das so krass.
Ja, ja, schon. Aber
und vor allem, weil Arachnophobiker sollten das wissen. Weil die nach 10 Minuten sagen, die rennen schreien raus aus dem Film. Das sollte man wirklich wissen.
Also um einen Schritt zurückzumachen, es geht ungefähr für eine halbe Stunde lang genau um diese Frage. Ist er einsam? Es geht auch, ne, Adam Sandler schwebt in sehr eindrucksvollen Schwerelosigkeitssequenzen. Das fand ich sehr interessant, dass sie es richtig krass hinbekommen, diese Schwerelosigkeit zu simulieren durch dieses Raumschiff. Ist sichtbar einsam. Wenn du ihm ins Gesicht blickst, passiert da häufig gar nicht viel, weil er ein sehr trauriger Mann zu sein scheint. Und es geht auch viel um seine Beziehung zu seiner Frau auf der Erde, die zurückgeblieben ist. Carey Mulligan spielt sie. Und da merkt man schon recht früh, irgendwas ist da, weil sie offenbar frustriert ist, dass er diese Reise angetreten hat. Obwohl sie sich bewusst ist, dass das irgendwie getan werden muss, sagt sie sich auch, warum eigentlich und warum auf meine Kosten oder auf unsere Kosten als Familie. Und dann irgendwann in seiner Einsamkeit merkt er, da ist irgendwas, er hat einen Mitbewohner quasi auf seinem kleinen Raumschiff und dann kommt eine riesige Spinne, also wirklich so groß wie ein Mensch, aus dem Schatten herausgetreten und kann dann auch noch reden. Redet
ich würde noch kurz hinzufügen, dass er vorher so eine Art Spinnenwesen unter seiner Haut krabbeln sieht.
Genau, ja. Und die Frage, die sich als Zuschauer erstmal stellt, ist das eine Halluzination? Was ist das jetzt eigentlich gerade? Ist das eine Auswirkung von dieser rosa Wolke, der ja gerade immer näher kommt? Die Spinne redet mit ihm in sehr ruhigem Ton. Paul Dano, den wir ja alle sehr mögen, auch ihr gefälligst. Der ist
wirklich super.
Der ist super, auch wieder als Spinne, Hanush, und stellt aber so Fragen, so existenzialistisches Zeug. So, wie ist das so als Mensch? Und bist du wirklich einsam? Bist du wirklich glücklich?
Und guckt dann so aus diesen, weiß ich nicht, 8 bis 16 Augen so an, wie so eine Fotolinse. So,
ja,
so direkt in die Seele hinein guckt diese Spinne.
Was ich total mochte an Spaceman bis zu diesem Zeitpunkt und eigentlich auch darüber hinaus ist, man hat so diesen dröhnenden Soundtrack im Hintergrund die ganze Zeit. Und
von Max Richter?
Genau, den ich schon bei Ad Astra auch fantastisch fand. Witzigerweise ist es ein Film, der sich sehr gut mit Ad Astra auch vergleichen lässt, weil das ja auch ein Film ist, wo ein Mensch oder ein Mann erst ans Ende der uns bekannten Galaxie oder nicht Galaxie, aber des Sonnensystems reisen muss, um zu sich selbst zu finden. Ich glaube, da geht es ja auch in Richtung Jupiter, wenn ich mich recht erinnere.
Ich habe tatsächlich bei mir geschrieben, Ad Astra trifft auf Castaway. So.
Castaway, genau. Solaris hätte ich noch, habe ich noch genannt, weil Solaris oder 2001 sind halt auch so Sachen. 2001 hat am Ende auch so ein bisschen diesen Mindfuck mit ganz vielen Bildern und leuchtenden Tunneln, in die man geworfen wird. Und Solaris ist ungefähr, wenn ihr einen Vergleich braucht, mit welcher Geschwindigkeit dieser Film vorantritt. Und das muss man klar sagen, für diejenigen, die Adam Sandler-Filme gewöhnt sind. Nee,
für
sind.
Die Geschwindigkeit, mit der sich der Film im Kreis dreht, würde ich sagen.
Carly saß neben mir auf der Berlinale und da hatte ich wirklich so...
Redet sie dann auch auf dem Berlinale Weltpremiere, ja, wo Adam Sandler mit dabei sitzt?
Nee, Adam Sandler war nicht dabei.
Wie, der war doch... Ach so, ihr wart in einem, nicht auf der Premiere, sondern auf einem Screening.
Genau, wir waren auf einem anderen Screening, glaube ich, einen Tag später. Und da hat sie dann mehrfach, es gibt so eine Durchsage vom Computersystem im Film, das sagt, Geschwindigkeit 0. Und sie dreht sich zu mir und sagt, ja, endlich hat der Film mal recht. Mit Geschwindigkeit 0 bewegt sich das Scheißding hier. Und für die hat das gar nicht funktioniert. Bei mir kam aber diese, was ich gerade sagte, dieser dröhnende Soundtrack, die Atmosphäre hat total gewirkt. Also es erinnerte mich da an einen anderen Netflix-Film, nämlich Annihilation, der ja auch immer mit so einer, der hat die wahnsinnig schöne Bilder.
So fast transzendal.
Da, ja, transzendal.
Transzendalmusik.
Ist ein richtiges Wort. Ich finde, das ist so eine Bedrohlichkeit immer zu spüren. Auch Adam Sandler trifft auf diese Spinne und du weißt nicht, ist die ihn jetzt
als nächstes? Wo du gerade Bedrohlichkeit sagst, fand ich das befreiend.
Befreiend?
Ja, weil ich empfinde diese Spinne wie so ein Spiegel, die im Grunde irgendwann auch sagt, okay, da bin ich halt einsam. Ist traurig, aber ich finde so einen Durchbruch für sich selbst zu haben, wenn so die Angst schwindet und die Wahrheit vortritt, dann wird aus Bedrohung ganz schnell Befreiung, finde ich. Und so ging mir das jetzt bei... Also es ist eine Therapiestunde im Weltall.
Es ist eine Therapiestunde im Weltall. Ja. Und es ist so seltsam, dass sie dafür eine Spinne wählen. Ich weiß nicht, hast du Enemy gesehen von Denis Villeneuve?
Mm.
Jake Gyllenhaal sieht plötzlich jemanden...
Das ist nicht nur mit The Prisoners mit Hugh Jackman, ne?
Aber auch Jake Gyllenhaal. Aber er hat noch einen Film mit Jake Gyllenhaal gemacht, wo Jake Gyllenhaal sich quasi zweimal... Also er sieht einen Mann, der auch so aussieht wie er, der er aber nicht ist. Und dann kommt aber auch... Um nicht zu spoilern, es gibt die Symbolik der Spinne spielt eine große Rolle in Enemy.
Ja.
Und es gibt am Ende eine Szene, die erinnert daran. Und ich fand es interessant, diesen Gedanken weiterzuspielen. Wie wäre das, so als ganz einsamer Mensch auf so ein Wesen zu treffen und eigentlich Angst davor zu haben? Aber weil man so einsam ist, denkt man sich, ja gut, also... Dann halt mit dieser Spinne reden.
Ich finde die Realität ja fast manchmal erschreckender, weil in diesem ganzen Social-Media-Kram sind ja die Leute heute in Studien so, fühlen sich ja so einsam wie noch nie.
Mhm.
Und ich finde diese Einsamkeit, obwohl ständig was um dich passiert, noch, also ehrlicherweise viel trauriger als tatsächliche Einsamkeit.
Genau, das finde ich auch. Ich finde, dass der Film da eigentlich immer wieder ganz gute Ansätze findet. Aber Carly hatte auch schon nicht Unrecht, als sie das so beobachtete, weil der Film ist sehr zäh. Und er ist, wie du auch gerade sagtest, er dreht sich dann auch ein bisschen im Kreis. Und ich fand das Drama auf der Erde, was auch immer wieder gezeigt wird, das war mir dann ein bisschen zu kitschig und zu klischeehaft. Und ich fand auch, dass Adam Sandler nicht so richtig brillieren kann, weil das ist hier natürlich kein Waterboy oder Little Nicky. Es ist aber auch kein Hustle oder Uncut Gems, wo er dann aufdrehen darf, sondern hier spielt er wirklich einfach nur mit einem traurigen Gesicht in die Kamera. Und ich fand den nicht übel von atmosphärisch, aber leider hat er mit mir letzten Endes nicht genug gemacht.
Die erste halbe Stunde auch richtig cool und irgendwie bin ich auf dieser Welle dieser Musik so mitgeritten.
Mhm.
Der hat mich in so einen Sog gezogen zu Hause, aber ich merkte auch, er fühlt sich sehr lang an, was gar nicht geht. Es gibt in dem Film eine Menge Rückblenden und die Kamera dachte sich, wir machen den hier, wir drehen uns im Kreisfilter und benutzt das 2 Dutzend Mal und ich dachte, oh, das sieht so scheiße aus, wenn wir über so Rapsfelder, die ineinander sich verwischen und zwei, die sich eigentlich kennenlernen. Er springt dann gerne mal an die Anfänge, als er seine Frau kennenlernt oder sie sich ineinander verlieben oder sie ist auch hochschwanger in dem Film, wie das so zustande kommt und irgendwie wäre das interessant gewesen über diese Figur, weil eine Einsamkeit bekommt ja dann nochmal eine größere Fallhöhe, wenn man zeigt, welches Glück ursprünglich dem Ganzen mal. Und das dann mit irgendwelchen komischen visuellen Effekten dir so drüber zu lagern, das war wieder das, was mich an Terrence Malick so abfuckt. Wenn er irgendwie so ganz dir noch die Kunst so draufschmieren will. Und das war mir bei Spaceman dann leider zu viel. Also der hat super schönes Potenzial, aber der Durchschnitts, was heißt Durchschnitts, wenn es ihn gibt, aber diejenigen, die sagen, oh, Adam Sandler Film, hab ich Bock drauf, die meisten werden richtig enttäuscht sein und sagen, was ist das denn jetzt hier? Ja?
Trotzdem kann man das machen. Ich finde, allein für die Spinne ist es einen Blick wert. Ich finde das Produktionsdesign echt gut, aber man braucht viel Geduld und die wird am Ende meiner Ansicht nach nicht so wirklich entlohnt. Deswegen würde ich eher sagen, dann guck doch die Filme, die wir auch empfohlen haben, nämlich 2001, Solaris, Ad Astra, Castaway.
Castaway.
Und
Wilson. Hanusch ist quasi Wilson, so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen, ja. Stimmt.
Ja, ja. Ja. Deswegen, ich hätte jetzt eine Wunderüberleitung von böhmischer Raumfahrt zu einem Film, der auch in Tschechien spielt, aber der startet erst Ende März. Den kann ich mir auf jeden Fall eine andere Folge.
Welcher denn?
One Life.
Der mit Anthony Hopkins?
Hopkins, ja, der 669 jüdische Kinder gerettet hat.
Hält die den mal lieber auf, würde ich sagen.
Ja, aber kennst du diese Fernsehszene?
Nee.
Das musst du mal, ich schicke dir mal einen Link bei der BBC, da sitzt er im Publikum in That's Life, da wird seine Geschichte erzählt, dass er 669 Kinder gerettet hat und eines dieser Kinder sitzt direkt neben ihm im Publikum und der hat sich immer Schuld gegeben, dass er nicht mehr gerettet hat. Super emotionale Szene und dann fragt die Moderatorin auch, ist hier noch jemand im Publikum, der sein Leben diesem Mann zu verdanken hat? Du siehst, wie alle aufstehen. Das ist richtig doll berührend, finde ich. Mhm. Die haben da alle zu... Oh Gott, ich hör so... Ich schicke dir mal die Szene und das geht um diesen Mann, aber erzähle ich ein andermal.
Jetzt, ja, ja, also ich... Find das wollte ich gerade gar nicht wegwischen, sondern ich finde es tatsächlich
find
berührend.
Finde ich sehr, sehr... Es war, glaube ich, in den 90ern oder schon 2000ern. Der ist auch 106 Jahre alt geworden, der Mann. Nicht. Okay, wollen wir über das andere kulturell Gelagerte reden? Über Shogun?
Shogun,
sag mal,
ja.
Kann man die ganze Serie als Presse sehen? Weil ich habe gestern eine Mail bekommen mit 9. und 10. Folge jetzt freigeschaltet.
Ganz seltsam. Also ich habe, wie ich mitbekommen habe, Ren Kühn von Serienflash hat wohl schon die ganze Staffel gesehen. Und ich glaube auch der Schröckert hat das gesehen. Ich glaube bei Disney Plus muss man Kontakt zu Disney haben. Und die schalten dir das dann frei. Ich habe keinen Kontakt zu denen.
Also deswegen. Ich habe jetzt gestern die 9. und 10. Folge freigeschalten bekommen, aber ich habe nicht mitbekommen, dass ich die ersten 8 freigeschalten habe. Ich kriege das über Disney Debüt. Das ist so eine eigene Plattform und da kriegt man die Sachen eigentlich freigeschalten.
Ja, ja, ich hatte mich mal da angemeldet, aber ich glaube, Disney hasst mich mittlerweile. Deswegen habe ich da das nicht bekommen.
Was ist denn der letzte Film, den du mochtest von Disney?
Der letzte Film,
den ich... Du hast doch hier Next School Wins, fandst du da gar nicht schlecht?
Poor Things.
Siehst du? Ja, ein Kracher nach dem anderen.
Ja, 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 ja. Also klar, Disney darf dankbar sein, dass sie die ganzen Studios kaufen, denen die guten Filme gehören, aber hey.
Vielleicht sind das auch diese Kommentare.
Das kann sein. Das kann sein. Aber ey, anyway, es ist eine Serie, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, ich hätte wahnsinnig gerne weitergeguckt, weil nach 2 Folgen jetzt erstmal Schluss ist und ich glaube, jeden Mittwoch geht es weiter mit einer neuen Folge.
Ja, das recherchiere ich kurz. Ja.
Und das ist schon eine Qual, weil, wow, bin ich begeistert gewesen. Ich habe dir sogar, glaube ich, geschrieben mit, bisher ist das echt mega. Ich habe das Gefühl gehabt, da kommt was auf uns zu, was in Richtung so die großen Klassiker geht. Also jetzt zuletzt Game of Thrones, ne, die beiden Serien, die da gekommen sind oder auch einige andere Sachen, die halt so als die Sachen gelten, wo man immer dann drüber spricht, ist jetzt natürlich nicht sowas wie Succession oder The Bear, sondern es ist klassische Fernsehunterhaltung basierend auf einem Buch und basierend auf einer Verfilmung aus den 80ern. 1980 ist mit Richard Chamberlain ja schon mal eine Serie gekommen. Ich hatte in meiner Review dummerweise gesagt, weil ich erinnerte mich nicht mehr, ich habe die als Kind immer so am Rande gesehen. Ich glaube, die war trashig und übelst viele Kommentare haben geschrieben. Nein, die war super. Und ja, glaube ich. Ich habe dann im Nachhinein mich noch ein bisschen damit beschäftigt. Die soll hervorragend gewesen sein. Das Ganze basiert ja auch auf einer wahren Geschichte. Es gab wohl einen Engländer, der tatsächlich nach Japan gegangen ist und da...
Wir reden jetzt von 1600, nur damit ihr das mal...
Genau, 1600, da ist wohl, ne, da haben die Portugiesen hatten sich quasi schon da breit gemacht in Japan. Wir sind gerade in der Handlung von Shogun an einem Punkt, da stirbt der vorherige Shogun. Shogun ist so ein bisschen wie der König des Landes und jetzt geht es in so für politischen Ränkespielchen darum, wer tritt die Nachfolge
Macht
an.
Machtvakuum. Ja.
Und dann landet plötzlich ein Engländer, John Blackthorne heißt er hier, der Original-Engländer, auf dessen wahre Geschichte das basiert, hieß wohl anders, aber es gleicht sich sehr an, denn dieser Engländer wird einen starken Einfluss auf die Entwicklung Japans, einen starken Einfluss auf dieses politische Miteinander haben und...
Aber nicht, weil er irgendwelche Superkräfte hat, sondern weil er Wissen hat aus einer anderen Welt.
Genau, weil er Wissen hat und weil er den Japanern quasi einen Anschluss auch an die Welt gibt. Die waren ja sehr abgeschnitten davon und in der Serie, in den ersten 2 Folgen passiert zum Beispiel etwas, da klärt er den japanischen Machthaber, bei dem er landet, erstmal darüber auf, wie ist die Welt überhaupt aufgebaut. Er soll ihm dann die Weltkarte aufzeichnen auf den Boden, weil der gar nicht weiß, wo ist eigentlich England. Er kennt nur Portugal aus den Geschichten.
Man denkt, Portugal wäre Europa.
Genau. Es geht noch um sehr viel mehr. Hier wird noch Liebe eine Rolle spielen. Hier ist es sehr gewalttätig, finde ich, auch in diesen ersten beiden Folgen.
Es gibt da einen Einer wird dort so qualvoll mit Schreien hingerichtet, über Stunden im Hintergrund
gekocht.
Gefühlt.
Ja.
Okay, der wird, hat es gesagt, gekocht, wo ich so dachte, ey, das hat sich bei mir richtig eingebrannt ins Mark.
Das war fies, ja, aber auch Köpfungen mit dem Schwert passieren wirklich in Camera. Und ich dachte so, hui, die Originalserie aus den 80ern galt auch schon als brutal. Da wurden auch Köpfe abgeschlagen, aber dann natürlich noch ohne Blut. Das ist hier anders. Insgesamt muss ich sagen, was mich mega gepackt hat, ist das Produktionsdesign. Das sieht fantastisch aus.
Also das ist, sieht auch wirklich Weltklasse aus.
Ja.
Das ist so Herr der Ringe-Niveau.
Ja. Und die Schauspieler sind fantastisch. Ich mag hier auch, dass man, ich war am Anfang so, dachte ich so, was ist denn mit Disney Plus los? Ich wollte erstmal umschalten, weil ich dachte, boah, jetzt die Untertitel mitzulesen, kann ich gerade nicht, war ich gerade nicht in dem Mood. Und dann schaltete ich um, aber es änderte sich nichts an der Sprache. Die haben das nicht vertont. Und das gibt gerade viel Kritik online tatsächlich.
Und sie verkaufen die auch Portugiesisch als Englisch die ganze
Zeit? Ja, ja, ja. Aber also witzigerweise, wenn du auf Deutsch umstellst, sprechen die Portugiesen dann in der deutschen Version Deutsch.
Ja.
Aber die Japaner weiterhin sind nur Japanisch
ist
zu hören.
Ist in der US-amerikanischen Version auch so? Ist nicht gedubbt?
Ja, ja, genau, meine ich ja.
Ach so.
Ich ja. In keiner Version. Es ist alles immer nur Japanisch. Und weil die meisten Gespräche hier auf Japanisch stattfinden, ist das eine Serie, wo man mitlesen muss.
Aber ist natürlich der geilste Weg, in eine fremde Kultur eingeführt zu werden, ist, indem man sich selbst fremd fühlt in dem Vorgang, wie ich das konsumiere.
Mhm.
Also das hat schon eine Ebene. Ist aber jetzt nicht Disney Plus selber, sondern es ist FX.
FX, und ja.
FX, ja.
Haben sie eingekauft oder es gehört zum Disney-Konglomerat? Ich weiß es
weiß ich
nicht.
Eigentlich gehört doch zu den Hulu. Weiß ich nicht, ob FX.
Nee, ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall, es sieht wirklich fantastisch aus und man hat so, ich habe nach zwei Folgen das Gefühl, es ist erst der Anfang zu dem, was da alles noch kommen wird. Richtig gutes Ding.
Also es ist so die ganze Elite der japanischen Darsteller mit dabei und es fühlt sich sehr an in diesen ersten beiden Folgen, wie das, was The Last Samurai gemacht hat. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass The Last Samurai, was ja später geschrieben wurde, sehr wahrscheinlich basierte auf Ideen, die in Shogun schon drin vorkamen, weil es auch da geht um so eine Fish-out-of-Water-Geschichte von einem Mann, der kommt da an, landet in einer Kultur, die er nicht kennt, die findet er nicht nur befremdlich, sondern abstoßend. Und dann tut sich aber bei ihm was. Und das merkst du hier bei der Hauptfigur auch schon, wobei ich auch hier schon wieder nicht sagen kann, wer ist denn eigentlich die Hauptfigur? Und das erinnert so ein bisschen an Game of Thrones, wo es ja auch so ist, wo du verschiedenste Perspektiven hast und alle sind irgendwie valide, alle sind spannend. Und das hatte ich lange nicht mehr bei Serien. Ich finde diesen Game of Thrones-Vergleich, den man überall liest, nicht so ganz passend, weil hier gibt es zum Beispiel keine Fantasy-Elemente.
Aber ich glaube, für viele Europäer wirkt Japan 1600 auch wie Fantasy.
Ja, ich glaube.
Allein schon über die Architektur, die Kleidung, die Bewegungen.
Die Gebräuche. Und das muss ich noch sagen als lobendes Beispiel. Was ich hier sehr spannend finde, ist, wie viel Wert auf diesen kulturellen Realismus gesetzt wird. Auch diesen zeithistorischen Realismus. Also es gibt mehrere Bräuche, die im Japanischen gezeigt werden, die ich spannend fand. Auch Regularien, die gezeigt werden. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird der Engländer gefangen genommen. Und die japanische Begleiterin sagt zu ihm, ja, hier sind die Damen, die dich dann duschen sollen. Und er so, wie jetzt duschen? Ich habe das schon geduscht.
Gebadet.
Gebadet.
Eine kleine Kleinigkeit.
Ja, Entschuldigung, gebadet. Letzte Woche. Mehr als einmal pro Woche
baden. Zweimal die Woche baden?
Was soll das denn? Und da dachte ich so, ja, na klar, das ist nicht die übliche Gepflogenheit im europäischen Raum damals gewesen. Ohne, dass ich das jetzt wüsste. Aber es machte voll Sinn und dadurch habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich lerne hier sogar noch was über diese Zeitperiode.
Auch weiter, dass christliche Spaltung Einfluss auf japanische Entwicklungen hat. So, das finde ich auch total spannend.
Ja, genau. Ich meine, Silence von Martin Scorsese, den ich ja fantastisch finde, hat das auch schon angesprochen. Dadurch kannte ich so Elemente davon, aber Shogun steigt nochmal tief ein und erzählt es eben auf, ne, Silence sehr, sehr elegisch. Der hier ist spannender. Das ist auf jeden Fall, also jede Folge ist auch richtig gut durchgetaktet. Ich bin begeistert bisher.
Ich frage mich halt einfach auch so in letzter Zeit, nicht bloß das koreanische Kino, sondern was aus Japan so kommt, konsumiere ich mehr oder ist auch das Interesse einfach insgesamt größer und deswegen die Relevanz? Weil wenn ich letztes Jahr überlege, First Slam Dunk, Der Junge und der Reiher, Perfect Days, Blue Eye Samurai, jetzt hier Shogun, das ist schon, finde ich, ziemlich viel in einer relativ kurzen Zeit, so im letzten halben Jahr und ich finde es total faszinierend.
Was ich schön finde durch die Streamer oder diese, was durchs Internet sich entwickelt hat, ist auf jeden Fall durch diese globalisierte Art und Weise, wie wir miteinander, wie alles miteinander zusammenhängt plötzlich, öffnen wir uns natürlich anderen Märkten. Das gilt für den indischen Markt. Also man hat hier plötzlich einen ganz anderen Zugriff auf Sachen, Netflix bringt ja zum Beispiel jede Woche neue indische Filme, von denen wir gar nichts mitbekommen, die da aber zur Verfügung stehen. Oftmals auch Sachen, wie jetzt letztes Jahr war, glaube ich, einer der größten Javania mit Shah Rukh Khan oder Animal war Ende des Jahres ein Film, über den wir gar nicht gesprochen haben. Wollte ich eigentlich noch gucken. Ist ein Mega-Hit gewesen. Einer der erfolgreichsten aktuell auf der bis jetzt Dune 2 gestartet ist, war der erfolgreichste Film weltweit, ein südkoreanischer Film. Und diese Sachen kommen immer mehr zu uns. Also auch spätestens Parasite, als der den Oscar gewonnen hat, hat sich, glaube ich, dahingehend nochmal was getan. Und die Verfügbarkeit solcher Sachen sorgt dafür, dass man eben sie auch guckt. Und überall, also ob ich jetzt bei Paramount Plus, da wird mir dann irgendeine südkoreanische Serie, die hatte jetzt Kali die Tage sich angeguckt, über so ein Hochhaus, in der dann ein Erdbeben passiert. Ich kann dir den Namen nicht mehr nennen.
Du hast natürlich auch diesen massiven Einfluss vom K-Pop. Aber auch sowas kommt wie auch noch Godzilla dazu, Minus One, lief auch nicht schlecht im Kino.
Genau.
Und dann natürlich Squid Game war ein absoluter Überraschungserfolg, aber rund um den Erdball. Ja.
Und ich war letzte Woche in einem China-Restaurant und habe die 94 mit...
Das ist auch Sonne und Beton, was du kennst,
wo ja,
du
mit deinem Opa... Ja, mein Opa hatte wieder mein Opa hatte Geburtstag. Der hatte jetzt wieder Geburtstag und wir haben dann überlegt, wo gehen wir hin? Naja, eigentlich gibt es nur ein Restaurant im Marzahn, hat man das Gefühl.
Das ist aber komisch, dass eigentlich so das chinesische Kino, habe ich das Gefühl, dass deren Filme da wie in so einem geschlossenen Markt unglaublich erfolgreich sind und dann draußen... Weil ich habe mir jetzt hier Dings der Erde, wie heißt das...
Die Wandelnde,
Teil 2 auch nicht angeguckt, ist ja auch, glaube ich, raus auf Netflix.
Habe ich auch nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt gestern einen Artikel gesehen irgendwo, ich habe ihn mir nicht durchgelesen, aber es war eine Sache, über die wir letztes Jahr schon mal gesprochen haben. Da haben wir über das Erfolge im Weltkino gesprochen. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass der chinesische Markt für Amerika plötzlich nicht mehr interessant ist, weil die da das amerikanische Kino nicht mehr annehmen. Und mittlerweile wird vermutet, dass das Boykott sein könnte. Dass China quasi sagt so, nee, wollen die Amerikaner hier nicht mehr reinlassen. Und dass es wiederum andersrum vielleicht auch so aussehen könnte, dass das chinesische Kino nicht mehr so nach außen...
Die Sanktionen weiten sich quasi aufs Kinogeschäft aus.
Hey, kann sein. So, ne? Also, weil es ist, du hast vollkommen recht. Es ist schon komisch, dass wir mehr aus den anderen asiatischen Regionen bekommen und von dort nicht so viel. Ja. Aber anyway, Empfehlung für euch, Shogun auf Disney Plus, falls ihr es besitzen solltet. Ich hatte fälschlicherweise auch in meiner Kritik gesagt, endlich lohnt sich Disney Plus. Und habe ich mir direkt anhören müssen, was fällt dir ein? The Bear, auch FX-Serie.
Oder auch für Star Wars-Fans, Bad Batch ist ja ziemlich beliebt, jetzt auch gerade.
Andor, ja. Ne? Es gibt natürlich...
Simpsons.
Es hat auch einer geschrieben, dass ich so, wow. Aber ja, es gibt Argumente
für... Von meinem David-Hater-Account, der immer automatisch runterpostet in das Video. War ja klar, dass du es schlecht findest.
Aber es sind tatsächlich 3 Serien, die mir immer wieder genannt wurden. Und ich muss sagen, eine ganze Plattform für ganze 3 Serien ist ein bisschen wenig.
Ich sag mal ehrlich,
jetzt sind es wenigstens 4.
Für ganze Serien habe ich noch vor 10 Jahren pro Staffel 30 Euro ausgegeben.
Das ist
oder
richtig.
40. Ja. So, was kostet das? Also ich kriege das nicht umsonst bei Magenta TV so. Was kostet das im Jahr? 70 Euro? Also am Ende ist man immer noch deutlich günstiger als vor 10, 15 Jahren.
Ja, ja. Ich hatte jetzt die Tage ein Video gesehen, Eve von Moviepilot hatte was gemacht zu, ey, kauf doch mal Blu-rays, Streaming macht den Heimkinomarkt kaputt. Auch weil, das muss man ja dazu sagen, letztes Jahr ist so ein Thema geworden, dass einige Sachen, Serien, Filme von den Streamern runtergenommen werden und jetzt, gar
ein
nicht
Beispiel,
mehr verfügbar ist.
Weil ich habe so einen Dreh nächste Woche bei Sky zu Christopher Nolan, wollte Memento nochmal schauen. Kriegst du nicht.
Nee, Memento ist ganz schwierig.
Kannst du auch auf Blu-ray, gibt es auch gebraucht oder so.
Ja, ja.
Ist ganz, ganz,
ja, ganz
schwer.
Ganz seltsam.
Ganz schwer, das reinzukriegen. Okay, wollen wir mal, steigen wir doch von den nicht vorhandenen Autos in Shogun.
Toll. Also das ist, deswegen bist du halt der, wie war das nochmal?
Rhetorisch brillant. Okay, machen wir es besser. So wie bei Disney Plus wir ja schon Adam Driver in Star Wars erlebt haben. Wir wechseln zu Ferrari, liebe Leute. Ferrari ist nicht nur eine Automarke, sondern der neue Michael Mann-Film. Der, vielleicht hattest du mitbekommen, dass einer in so einer Fragerunde Adam Driver fragte, warum sehen denn die Rennszenen so cheesy aus? Und er gesagt hat, halt's Maul, nächste Frage. Hast du das damals mitbekommen?
Ja, ich habe auch jetzt überlegt, als ich den Film
also
geguckt
gesagt,
habe,
fick dich.
Ich habe gar nicht verstanden, was diese Nummer war, weil A, fand ich die Rennszenen nicht cheesy.
Fand die richtig gut.
Ich fand die auch ziemlich gut.
Ja.
Und ich habe auch nicht verstanden, warum er so ein Arsch ist. Aber das hört man über ihn tatsächlich häufiger, dass Adam Driver soll ein echter... schwieriger Mensch sein, haben wir mal gehört, auch von hinter den Kulissen. Anyway, ich finde, vor der Kamera liefert der aber immer ab. als Enzo Ferrari, also als der Mann, der den Rennstall gegründet hat, der selber mal ein sehr erfolgreicher Rennfahrer gewesen ist, habe ich mich schwer mit ihm getan. Ich muss sagen, dass ich nicht so richtig ausmachen konnte, liegt es an seiner Darstellung oder liegt es am Film, der sehr zusammengeklüngelt wirkt, weil Michael Mann sich hier entschieden hat, er nimmt, wie bei so einem Kuchen, nimmt er so ein Stück irgendwo in der Mitte raus.
Sommer 1957, eigentlich nur ein paar Monate, erzählt er.
Er hat sich das Jahr genommen, in dem ein paar der größten Katastrophen für Ferrari passieren, in dem es dem Rennstall auch nicht so gut geht. Also wir sind weit von den Erfolgen der 90er entfernt. Wir sind auch noch nicht da, wo Ferrari Millionen mit diesen Autos machen wird, ist eher tatsächlich so, dass es jeden Moment der Bankrott um die Ecke blinzelt. Und dann gibt es auch noch private, persönliche Problemchen mit seiner Frau und einer weiteren Geliebten, die Enzo Ferrari angehäuft hat. Und all das will dieser Film erzählen. Und ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, was will er denn jetzt eigentlich erzählen, weil er sich auf nichts so richtig einlassen kann.
Ja, auch die Besetzung geil. Du hast also zwei italienische Frauen, einen italienischen Mann und sagst, Adam Driver, Charlene Woodley und Penelope Cruz. Das ist mein Cast.
Und Charlene Woodley, im englischen Original, ihr italienischer Akzent ist atrocious. Also es ist wirklich grausig.
Ja, aber auch Penelope Cruz, bei der du ständig das Spanische hörst, und Adam Driver, der wie schon bei Gucci da so, ey, wenn da nicht irgendwie in den Dialogen und zwischen den Charakteren immer was los wäre, das hat mich da ehrlicherweise von abgebracht, mich darüber aufzuregen. Aber was so ein bisschen vortäuscht, du hörst so Ferrari und denkst dann auch so ein bisschen an Le Mans 66 und so in die Richtung und denkst, okay, so ein Rennfahrerfilm ist doch was, aber eigentlich ist das so 70% ein Drama und Biopic.
Ja, ja, wo aber jetzt, auch kein richtiges Biopic.
Ja, wo ein Typ einfach vor der einen Frau die andere Frau und das andere Kind versteckt, nachdem sein eigener anderer Sohn gestorben ist.
Also was ich ganz seltsam finde, jedes an einem Biopic würde halt irgendwo sich einen Punkt nehmen und würde dann wirklich tief auch einsteigen. Aber hier hat man am Anfang so eine Schwarz-Weiß-Montage ohne Worte, wo man Adam Driver so ganz schlecht von einem Greenscreen hereingefotoshoppt in diese alten Rennszenen in seinem Ferrari sieht, als Enzo Ferrari selber noch Rennfahrer gewesen ist. Und dann gibt es einen Cut. Dazu wird nie wieder was gesagt zu diesen Rennszenen. Und dann ist man schon im Jahr 1957 und man sieht ihn, wie er zu irgendwelchen Meetings läuft, wie er in die Werkstatt reinläuft.
Ja, mach mal ein bisschen Ferrari-like-Manufaktur.
Wie er in die Manufaktur, in die Automanufaktur reinläuft. Und dann sieht man ihn wieder, wie er zu seiner einen Partnerin läuft. Dann geht er zu der anderen Frau, die ist gerade in irgendeinen Business-Meetings auch drin. Und dann trifft er sich mit neuen Rennfahrern, bespricht mit denen am Tisch das Rennen. Und ich merkte, wie ich mehr und mehr während des Films, weil ich kenne die Person Enzo Ferrari ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich nie mit Ferrari auseinandergesetzt und ich habe während des Films auf Wikipedia erstmal gegoogelt und dachte, wo befinden wir uns? Was hat der Mann zu diesem Zeitpunkt erreicht? Und das erzählt der Film alles nicht. Das fand ich ein großes Versäumnis.
Amazon lässt den jetzt starten zum Start der Formel 1. Die ist ja am Wochenende gestartet. Wirst du wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben, dass die noch, oder weiß ich nicht. Nee. Die neue Saison hat jetzt begonnen. Ich denke mal, es wird so marketingtechnisch in die Richtung laufen. Also dieses Drama dahinter, das finde ich, man erzählt nicht wirklich viel über Enzo Ferrari, außer, dass er seine warmen und ruhigen Seiten hat, die liebevoll sind und dann seine sehr aufbrausend. Während er mit der einen Frau streitet, schiebt er bei der anderen Frau den Wagen, um ja nicht Kind und sie aufzuwecken, wo ich so dachte, na, das ist doch irgendwie ganz nett. Aber viel spannender ist dieser ganze Mythos, dass der Tod ständig im Nacken sitzt. Und wenn man sich zum Beispiel Formula One auf Netflix anschaut und was es da alles für tödliche Unfälle gab und diese Geschwindigkeiten, was das bedeutet, ist es deswegen so krass, weil dieser Film läuft auf ein 1600 Kilometer Rennen quer durch Italien, durch öffentliche Straßen hinaus. Und das ist natürlich was, was fernab von der Rennstrecke ist, und Maserati ist der ärgste Konkurrent. Und darum geht es in dieser zweiten Ebene, wo dann Fahrer, falls mir jemand sterben sollte, ausgewechselt werden, so nach dem Motto, da kommt halt der Nächste. Und dass man akzeptieren muss, dass man zu jedem Zeitpunkt hier sehr schwer verunfallen kann.
Ich finde, dass der Film über Unfälle, wenn sie denn passieren, einfach so drüber wischt. Es gibt sogar zum Beispiel einen relativ früh im Film, da kommt plötzlich ein Schnitt, bei dem ich dachte, haben die da was rausgeschnitten? Weil gar nicht, es gibt keine Aufarbeitung der Sequenz.
Ja, für mich ist das quasi die Perspektive von Enzo Ferrari auf solche Geschehnisse, zu sagen, ja gut, ist jetzt passiert, weiter geht's. Mhm. So habe ich es interpretiert.
Genau, dadurch habe ich aber einen sehr, also weil er als Mensch muss dann natürlich sehr kühl und distanziert sein, weil er sich emotional völlig auskoppelt, damit er funktionieren kann. Und das überträgt sich natürlich auf den Film selbst und auf den Zuschauer, der dann auch eine große Distanz entwickelt. Das Ganze bleibt sehr kühl und ich merkte auch, wie die Dinge trivial wurden. Weil ich dachte so, ja klar, ist halt passiert, gehen wir weiter voran. Und wir gehen dann weiter voran und irgendwann ist der Film aus und es bleibt aber so wenig hängen. Ich habe trotzdem
also mindestens eine Szene bleibt sehr lange.
Ja, die bleibt hängen, aber auch da passiert, das ist sehr schnell wieder vorbei. So.
Aber das hat bei mir richtig durchgeschlagen.
Ja.
Also da war ich so, das habe ich auch nicht gewusst, dass das jemals passiert ist. Wusstest du das?
Ich hatte davon gehört, aber ich wusste die Umstände nicht. Ich wusste vor allen Dingen auch nicht, was, also ich weiß, dass es da einen Vorfall gab, von dem alle im Zusammenhang mit Ferrari sprachen. Als es dann passierte, dachte ich so, ach, das ist der Vorfall.
Das ist jetzt auch ein zweiter Autorennfilm in so kurzer Zeit, der sowas mal zeigt, weil das habe ich sonst vorher nie gesehen.
Welcher war der andere?
Gran Turismo. Naja, aber
das ist
auch
kein
da,
Autorennfilm gewesen.
Nee, aber,
oder das okay, war das Auto, aber, zusammengeschnittenes...
Nee, aber es gibt einen Vorfall, der ist ja wirklich passiert. Das ist eine wahre Geschichte.
Ja.
Und auch da sieht man mal so ganz explizit, wie eine Sache auf eine andere trifft. Das siehst du, hast du sonst nie das in dieser Art Filme gehabt.
Die Effekte sind in den Sequenzen leider Mist, muss man klar sagen. Da sieht man, dass das Budget nicht das allergrößte gewesen sein kann.
Und 110 Millionen? Ist schon ganz schön viel. Konnte ich auch nicht so richtig fassen.
Furchtbar.
Vielleicht ist es auch wieder sowas, Amazon hat es gekauft für so und so viel, aber eigentlich ist es ein MGM-Film und damit gehört er von Anfang an Amazon.
Ja.
Ich denke nicht, dass sie da Geld für rauspacken mussten.
Ich finde aber, was man schon merkt, ist, dass Michael Mann immer noch ein Regisseur ist, dessen Werke auf jeden Fall eine Sogwirkung erzielen. Ich fand den immer noch gut.
Ja, gut.
Absurderweise, obwohl ich so viel zu kritisieren habe, dachte ich, ich bin gerne dran und ich gucke den Beteiligten gerne zu. Und es löste eher so dieses Verlangen aus, mehr wissen zu wollen über die Hintergründe, über die Figuren. Und ich war mir dann hinterher nicht sicher, liegt das jetzt am Film, der diese Begehrlichkeit auslöst, und zwar auf einer positiven Seite, oder ist es eher was ich dem Film negativ anhaften lassen würde, weil er so viel weglässt, dass den Figuren anhaften würde, dass ich sagen würde, okay, Enzo Ferrari oder diese Unfälle oder so, das ist spannend genug, dass ich mehr dazu wissen möchte. Konnte ich nicht so richtig sagen, aber das ist ja eine Sache, die jeder für sich, also auch ihr als Zuhörer herausfinden könnt, wenn ihr Ferrari gucken wollt. Ich hatte unter meiner Kritik viel gelesen, wo Leute gesagt haben, den fanden sie scheiße.
Könnt ihr auf jeden Fall auf Amazon Prime Video schauen. Ich nehme übrigens neben One Life auch noch Miller's Girl mit in die nächste Woche. Da haben wir dann nach den Oscars noch ein bisschen was zu bereden. Wir sind schon ein bisschen vorangeschritten, wollen noch über American Fiction reden.
Machen wir das.
Hattest du außer der Serie von Dune noch was mitgebracht?
Nee.
Okay, dann bleiben wir nämlich auch bei Amazon Prime Video, denn da könnt ihr ziemlich klammheimlich American Fiction schauen. Oder deutscher wunderbarer Titel, amerikanische Fiktion.
Irgendwo habe ich das gesehen, ich glaube, es war Kino Plus. Da wurde spekuliert, dass der Film ist wohl geleakt. War schon eine ganze Weile lang auch in deutscher Sprache stand der zur Verfügung. Und deswegen soll den Amazon vielleicht jetzt, haben sie gesagt, okay, dann bringen wir den jetzt halt schnell. Weil es gibt nicht mal einen Trailer in deutscher Sprache.
Krass. Ich hatte dir einen Screenshot geschickt und meinte, ab jetzt verfügbar. Und du so, what?
Ja, wirklich, what?
Damit kann man vor dieser Oscar-Verleihung, wenn ihr die Woche schaut, zwei Oscar-Filme for free online schauen. American Fiction und Nimona. Hat Netflix komplett auf YouTube hochgeladen.
Ja?
Ja, im OV. Aber hat das schon letzte Woche knapp 3 Millionen Aufrufe? Kannst komplett Nimona ohne Netflix-Abos schauen auf YouTube.
Ja. Generell, also ich glaube, das hatten wir lange nicht, dass jetzt wirklich vor der Oscar-Verleihung es möglich ist, nahezu alle Filme zu gucken. Also der einzige, der mir jetzt noch einfällt, ist May December, der noch nicht gestartet ist, aber mit American Fiction zumindest der letzte der Oscar-nominierten Filme. Machen wir es kurz.
Vaniert ist der für den Besten? Weiß ich nicht, ob dich den habe ich.
Ich glaube, der ist nicht für den Besten nominiert, aber den gibt es ja auch seit letztem Jahr schon bei Netflix.
Machen wir es kurz, hast du gerade gesagt.
Machen wir es kurz, ich fand den richtig spitze.
Ich fand den auch nahezu Meisterwerk.
Ja.
Okay. Ganz kurz, es geht um Jeffrey Wright. Der spielt ja sonst immer relativ intellektuelle Rollen. Und hier ist er ein Autor und Hochschulprofessor, der seine Studenten durchaus kontrovers rannimmt und deswegen auch beurlaubt wird.
Beginnt am Anfang fast ein bisschen wie Holdovers.
Ja, ne? Und ist so schon ein bisschen abgefuckt und weiß auch, jetzt steht bald ein Wiedersehen mit seiner Familie an, freut sich auch gar nicht drauf, ist extra an der Westküste unterwegs, muss an die Ostküste zurück. Und da zeigt sich, dass in seinem Frust, weil er sehr, sehr intelligente Bücher schreibt, die sich mäßig verkaufen und er es nicht leiden kann, dass sich Literatur über Schwarze, die einfach nur alle Klischees aufgreifen, entweder über Sklavendasein, über Kriminalität, über niedrige Bedürfnisse oder Gewalt, so gut verkaufen, dass er sagt, komm, ich mach mal einen riesen Gag draus und schreibe mal auch so ein Buch darunter an einem Abend.
Er ist vorher noch in so einer Lesung drin, das ist eine meiner Lieblingsszenen, bei der erfolgreichsten Autorin, gerade aus der Black Community, und die liest dann aus diesem Buch vor und es ist wirklich, es ist so lustig.
Und ja, was passiert ist, dieses Buch bekommt Bestsellerpotenzial und eigentlich ist das, was dieser Film viel sagt. Er sagt, je dümmer er sich anstellt, umso erfolgreicher wird er, und dieser Film nimmt all diese Klischees als sehr unterhaltsamen, überbordenden Mantel über ein ja teilweise sehr ehrliches Familiendrama, was Inhalt schwarzen Kreisen stattfindet, zeigt, da ist nichts anders. Die haben alle genau unsere gleichen Probleme, weil wir Menschen sind. Und das schafft eine richtig tolle Balance von absurd lustigen Szenen und dann wieder sehr ehrlichen und intimen Momenten und auch cleveren Kameraeinstellungen. Es gibt da einen Shot auf Füße, irgendwie so gut gelöst, falls du dich erinnerst.
Nein.
Nein?
Nee.
Nee?
Ich habe gerade, ich überlege gerade, nein.
Es gibt Füße, die sich bewegen, bis sie sich nicht mehr bewegen.
Ah ja.
Ah, okay, weißt du nicht mehr. Naja,
nein,
egal.
Wirklich nicht.
Na, egal.
Ich finde das Drehbuch schön bissig. Leider, das ist einer von zwei Kritikpunkten, die ich habe, ist, dass die Satire könnte mir noch bissiger sein. Dann hätte ich vielleicht sogar noch mehr gelacht. Es ist jetzt kein Laugh-out-loud-Film, also wo du da sitzt und du hältst dir den Bauch, sondern es ist einer, der so einen feinen Humor hat. Auch weil die Figur hat auch sowas Zynisches oder Sarkastisches, wie sie dem Leben gegenübertritt, und das funktioniert oft sehr gut. Manchmal wird das ein bisschen platt, der Humor, aber insgesamt fand ich das alles sehr gut. Ich mochte die Dialoge extrem gern. Ich fand die Figuren hervorragend. Neben Jeffrey Wright brilliert meiner Ansicht nach Sterling K. Brown.
Auch nominiert als bester Nebendarsteller.
Genau, der ist immer super. Hier ist er wirklich als Bruder von Jeffrey Wright, ist er auch großartig. Da gibt es ein paar tolle Sequenzen. Und auch so ein paar Entwicklungen. Ganz am Anfang passiert etwas mit einer Nebenfigur, wo ich dachte, hä, was soll das denn jetzt? Und weil das immer so parallel läuft zu dieser eigentlichen Geschichte, um ihn als Buchautor, der merkt, so mit Müll verdienst du leider mehr Geld. Eine Thematik, wo ich mich sehr angesprochen gefühlt habe.
Absolut.
Als YouTuber.
Haben wir schon gedacht an dich.
Ja, weil ich dachte so.
Aber das ist ja kein YouTube-exklusiv, das ist ja im Fernsehen auch
ist
so
ja überall,
Trash-TV.
Genau, also überall, du kannst manchmal wirklich dir die tollste Idee einfallen lassen und das fühlt sich an, wie Perlen vor die Säue zu werfen. Und dann gibt es jemanden, der steht daneben und pupst quasi in die Kamera und dann sagen alle, krass. Ne? Also ich erinnere mich dann immer so an die Simpsons-Folge, wo Bart auf der Bühne steht und sagt, meine Fans sind alle Schweine. Und das Publikum rastet aus und er wird genau deshalb zum Weltstar. Und
tja,
weiß,
hast du jetzt eine Simpsons-Quote gebracht?
Und weiß gar nicht, warum. Auch ein Spike Lee-Film, der mir immer wieder unterkam, den ich selber nicht gesehen habe. Jetzt schlag mich tot, ich krieg den Namen gerade nicht zusammen. Der das auch schon sehr ähnlich gemacht haben soll. Da war dann aber eher eine Fernsehparodie mit Damon Wayans, auf den der Bezug nimmt. Das fand ich wirklich gut, aber ich fand, es wird ein bisschen schwierig, weil du sagst, die Balance zwischen Familiendrama und diesem satirischen Aspekt, die kriegt er gut hin. Ich fand, das ist so manchmal ein bisschen schwierig, so, weil ich gerade in dem einen drin bin und denke so, oh, mehr Satire, und dann kommt wieder Familie.
Na, ich fühle mich so abgeholt, wie, ich meine, wir sitzen jetzt hier beide und drehen Podcast und sind jetzt beide in diesem Thema Podcast. Und sobald wir aber das hier verlassen, kommt wieder so, ah, was passiert eigentlich hier draußen? Was sind jetzt die Probleme? Was muss heute noch getan werden?
Ja.
Und so fühlte sich dieser Film an, dass man manchmal in einer Sache sehr intensiv drin ist, aber trotzdem alles andere eben weiter passiert. Und ich finde, das sind super schön geschriebene Figuren, clevere Kameraeinstellungen, und dieser Film übernimmt sich nicht, aber fühlt sich auch in keiner Sekunde leer an, und auch seine stilistischen Mittel, wie der seinen Humor anpackt, kannibalisiert sich nicht weg, weil das eben nicht so vorhersehbar ist. Und er hat genug neue Elemente und Dinge, die passieren, wo ich dann so denke, aha, jetzt machen wir noch die Ebene auf und noch diese. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, was ein gutes Drehbuch bedeutet für einen Film. Und
ja,
dass dann richtig was daraus werden kann.
Bamboozled heißt der Spike Lee.
Bamboozled.
Ich,
das heißt
mal,
dann geködert, oder? Bamboozled? Nee.
Ich gucke gerade mal wieder.
Decoy ist Köder. Bamboozled?
It's Showtime hieß er auf Deutsch. Aus dem Jahr 2000. Der macht ein sehr ähnliches Thema auf, weil da zwei Fernsehproduzenten sagen, okay, das, was wir hier eigentlich machen wollen, funktioniert nicht. Jetzt machen wir das Dümmste, was uns einfällt, und genau das wird dann leider ein Erfolg. Denn auch Jeffrey Wright versucht dann tatsächlich an einem bestimmten Punkt seine Idee, die ja eigentlich nur ein Test oder eine Provokation gewesen ist, so zu boykottieren, dass er sagt, also dass man eigentlich sagen müsste, kein normaler Mensch würde dieses Buch jetzt noch verlegen. Und man sieht dann sehr schön die Verlegerseite auch hervorragend gespielt und geschrieben, die dann sagt, ach, weißt du was, wir probieren das einfach mal aus. Und ich finde vor allen Dingen dieses Thema mit diesen Rassenklischees, ne, dass alles mal mit Drogen und zu tun haben muss, aber auch wie die dann miteinander reden. Er spielt ja dann auch jemanden in diesem Film jetzt, der dann behauptet, er kommt aus dem Knast oder er ist aus dem Knast geflüchtet und flüchtet vor der Polizei. Und wie die Weißen auf ihn reagieren und mit ihm umgehen.
Ja.
Ist so lustig. Das
auch
ist
schon
so gut.
Und auch die Sprache, anstatt so I ask, wird dann me ax.
Ja.
Das Ding ist auch, Wie sich die einen vorstellen, wie die anderen leben und gerne dazuschauen wollen, ist halt aber auch genauso bitter und traurig. In diesem Film ist immer auch so eine, in allem Humor, echt so was sehr Bitteres drin, wo man, wenn man mal nach Deutschland schaut, auch feststellen muss, wir haben ja zum Beispiel super viel in Deutschland, Kurden, Araber, Türken, auch Vietnamesen zum Beispiel leben und die sind ja fast gar nicht repräsentiert im deutschen Kino. Und wenn, guck die Vorblocks und so weiter an, geht es auch ganz oft in die Clan-Milieus rein. Und eigentlich ist hier ein sehr ähnliches Problem, nur dass es überhaupt keine Repräsentation oder sehr wenig gibt. Oder Regisseure wie Fatih Akin und so, die da mal ein bisschen härter in bestimmte Themen reingehen. Was uns so ein bisschen auch veranlasst hat, mal reinzuschauen zum Thema Black Cinema, so mal eine Liste zu machen von Filmen, wo wir sagen, oh, die machen was mit uns, die sind bedeuten was. Das ganze Thema Black Cinema und Blaxploitation wäre sicherlich ein ganz eigenes Podcast-Folge, weil das sehr weit zurückreicht. Aber die jetzt sagen, oh, American Fiction, das war ja das super interessant. Was anderes, haben wir mal ein paar Sachen zusammengestellt zum Abschluss dieser Folge, wo wir sagen, kann man auf jeden Fall mal reinschauen.
Wenn wir über Blaxploitation oder Black Cinema sprechen, dann würde ich direkt am Anfang mal eine Dokumentation empfehlen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier im Podcast drüber gesprochen hatte, aber
I'm Not Your Negro oder was kommt?
Nee, im Jahr 2022 ist auf Netflix, da könnt ihr sie auch noch gucken, Is That Black Enough For You? Is That Black Enough For You heißt die Doku und ist im Grunde eine schöne Doku, die so einen Querschnitt über das Black Cinema gibt. Und zwar, was ist Black Cinema überhaupt? Was ist Blaxploitation? Wie hat sich das entwickelt und wie hat es das Kino geprägt? Und wie hat es auch so ein bisschen die Welt geprägt? Und das ist extrem spannend, weil die halt so, ne, die gehen so von dieser Ära, Ende der 60er fing das ja an mit der Blaxploitation. Vorher gab es aber ja so Sachen, Filme mit Harry Belafonte und noch früher gab es andere Sachen. Und Blaxploitation war ja dann so diese Ära ab Ende der 60er, wo die weißen Studios merkten, oh Moment, schwarzes Kino mit schwarzen Darstellern und schwarzen Themen kommt an und bringt Geld ein. Lass das doch mal forcieren. Und es gab dann immer mehr auch schwarze Regisseure, die dann nur Filme mit Schwarzen gemacht haben.
Es gibt ja dann auch heute immer so ein paar Ikonen, die ja auch ständig die da versuchen weiter zu fördern. Also es vergeht ja zum Beispiel keine Oscar-Verleihung, in der nicht Denzel Washington auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder von Leuten als Inspiration genannt wird. Oder ganz auch in American Fiction direkt benannt Tyler Perry, der mit seinem ganzen Studiosystem in Atlanta das Genre ja komplett fördert.
Apropos und Tyler Perry, der wird nicht nur in American Fiction, sondern mir hat neulich jemand geschrieben, meiner Zuschauer, er meinte, auf Netflix gibt es gerade den neuesten Tyler Perry-Film, nämlich Mea Culpa. Und er meint, er hat in seinem ganzen Leben noch nie was Schlechteres gesehen. Und nachdem Kali gestern Abend die hat, wie hieß der? Das ist der neue Film mit Ashton Kutcher und Reese Witherspoon. Kam letztes Jahr raus. Unfassbar. Also ich habe gebastelt nebenbei.
Also das ist dieser Mea Culpa?
Nee, Mea Culpa ist schwarz, also mit schwarzen Darstellern, auch so eine Romanze, aber muss wohl in die Richtung gehen. Und ich dachte da gestern so, es kann doch unmöglich schlechter als sowas sein. Und dann habe ich Mea Culpa mal kurz angefangen und dachte so, krass. Also Tyler Perry macht halt nur Müll, aber es ist wahnsinnig erfolgreich da drüben. Der tritt ja da häufig so auf in so einer Verkleidung als schwarze Oma oder so. Ich weiß gar nicht, wie diese Filme, Madita oder so heißen die, glaube ich.
Keine Ahnung.
Das ist Tyler Perry, also wahnsinnig erfolgreich. Ende der 60er kamen dann halt so Ikonen wie Pam Grier, mit der hat ja dann Quentin Tarantino später gearbeitet, aber Richard Roundtree zum Beispiel als Chef, ja, das ist eine große Rolle gewesen. Tamara Dobson hat in Ein Fall für Cleopatra Jones oder in der Cleopatra Jones-Reihe hat sie so mitgespielt. Es gab dann immer so diesen, es hatte immer Sex, es waren immer Drogen drin, es war immer Gewalt drin, das war Blaxploitation. Und später kamen dann auch so schwarze Parodien von weißem Kino, so wie Blackula, habe ich ja schon mal gesprochen, oder Blackenstein statt Frankenstein. Das war dann schon so diese Ära, wo das dann immer billiger wurde. Aber dann kamen so in den 90ern so Stimmen auf. Da wäre da so ein Film, den ich mal nennen würde, nämlich Boys in the Hood, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Leider nein.
Oh, der ist echt...
War ich.
Also der ist gut, aber einer, den ich dir noch gleich empfehlen würde, der sehr ähnlich, weil die beiden gelten so als die ersten, die so Ghetto richtig erzählt haben, so wie das wohl damals gewesen ist. Boys in the Hood war 1991 von Jen Singleton mit Ice Cube, Lawrence Fishburne,
Cuba Gooding Jr. wahrscheinlich.
Genau, ne? Regina King und Angela Bassett waren so alle so in ganz jungen, in ihren ersten Rollen zu sehen. John Singleton hat später ja auch Chef das Remake gemacht mit Samuel L. Jackson oder Poetic Justice mit Tupac und Janet Jackson, der auch immer so als richtig guter Film gilt. Der andere Film, den ich meine, ist Menace to Society und den finde ich nochmal besser. Das ist ein wirklich harter Film über zwei Teenager, die wirklich im Ghetto groß werden und wo jeden Moment jemand erschossen werden kann wegen Nichtigkeiten. Die beiden sind auch tief im Ghetto drin, beides Mörder, wie sich dann herausstellt. Und eigentlich sollte Tupac damals eine Rolle übernehmen, der mit Jada Pinkett Smith oder damals noch Jada Pinkett ja ganz deep befreundet ist. Eine Geschichte, die auch um dieses Will Smith-Ding immer gemacht wurde. Jada Pinkett spielt hier nämlich eine Rolle und die wollte Tupac dazu holen. Der wurde dann aber gefeuert und hat später einem der Regisseure auf die Fresse gehauen, wofür er dann verknackt wurde. Aber Menace to Society ist ein wirklich harter Film, der damals so als einer der ersten galt, der gezeigt hat, so sieht Ghetto wirklich aus. Und aber damit haben wir dann schon wieder eine dieser Klischeegeschichten, über die sich American Fiction dann genau aufregt.
Ich unterteile mal. Fangen wir mal zum Beispiel Beispiele an, Thema Sklaverei.
Ja, ja, klar.
Hast du ja 12 Years a Slave, ne, bei ja. den Oscars. Ganz, ist ja auch ein starker Film einfach, ein wahnsinnig starker Film. Dann hattest du Harriet gesehen? Rund um Harriet Tubman vor ein paar Jahren?
Nee.
Das war so
nee.
Die erste Frau, die sehr viele Frauen und andere ja. aus der Sklaverei befreit hat. Wir hatten ja auch letztens...
Emancipation, ne?
Naja, das war Will Smiths Versuch direkt nach der Schelle. Apple hat den Film rausgebracht, der war jetzt nicht besonders gut. Du hast natürlich auch Quentin Tarantino, der sich mit Django Unchained dem Thema auf eine ganz eigene Art und Weise nähert. Und du hast dieses Thema, und da gibt es eine ganz clevere Einstellung am Ende von American Fiction auf einen Komparsen oder Schauspieler auf dem Studiogelände, der das nochmal so ganz klar zeigt, dieses Rollenbild. Und also die Einstellung im Kopf, die ich meine bei American Fiction. Er sitzt in seinem Wagen, schaut darüber. Auf jeden Fall das immer wieder ein Thema, was sehr, sehr oft aufgegriffen wird.
Ja, für mich ist aber Black Cinema wirklich so Kino von Schwarzen für Schwarze, oder nicht nur für Schwarze, aber ne, von Schwarzen mit schwarzen Teilnehmern. Und Quentin Tarantino ist nicht schwarz.
Ja.
Der greift halt in Jackie Brown oder in Django Unchained diese Genre-Manierismen auf. Im Grunde erzählt er ja, ne, der war Fan der Django-Filme und hat das verlagert in ein anderes Setting. Und bei Jackie Brown erzählt er ja auch so in diese Richtung der alten Blaxploitation-Filme, aber auch nicht so wirklich, weil er ja immer so Genre-Mixes präsentiert. Die würde ich da tatsächlich gar nicht dem Black Cinema zuordnen. Aber 12 Years a Slave ist ja von einem schwarzen Regisseur tatsächlich.
Ich wollte gerade Quincy Jones sagen, ist aber falsch.
Der macht Musik.
Genau, aber ich verwechsel den Namen immer mit...
McQueen,
Steve McQueen.
Steve McQueen.
Ich weiß nicht, warum ich Steve McQueen und Quincy Jones, weil ich WQU, keine Ahnung,
ja, ja.
immer wieder drin habe.
Soll ich noch einen Film sagen?
Ich habe hier sehr viele. Ich gebe es gerade so durch, wo ich so eine Überleitung habe. Was ich zum Beispiel sehr spannend fand, vor ein paar Jahren zu lernen, ist, dass das Wort Cowboy, ne, gerade wo man so einem Western ja auch zurück sind mit Yellowstone und so weiter, ursprünglich gar nichts mit Weißen zu tun hat, sondern wegen auch das Wort Boys anscheinend auf Schwarze in erster Linie begrenzt war. Und als dann The Harder They Fall rauskam und so gezeigt hat, okay, es gab so schwarze Cowboys, und das ist ein ganz eigenes Ding und auch ganze Städte im Wilden Westen, merkst du, wie so in der Geschichte komplett Dinge selektiert oder ausgelassen werden. Und gar manche Geschichten, als wären, hätten sie nie stattgefunden. Und The Harder They Fall ist so einer der ersten, wo ich das Gefühl hatte, ah, super spannend, super interessant, weil man fragt sich jetzt so recht, was ist denn mit schwarzen Menschen in dieser Zeit gewesen? Das merkst du ja auch in Deutschland. Es gibt in dieser ganzen Zweiten Weltkriegszeit nie eine Geschichte, was ist mit denen gewesen?
Schwarze Western generell, muss man sagen, ich erinnere mich an keinen. Ne? Ich erinnere mich daran, dass Morgan Freeman in Erbarmungslos von Clint Eastwood auch mal durchs Bild gelaufen ist. Aber wenn du da nicht in die Blaxploitation-Ära gehst, in der ich mich leider nicht gut genug auskenne, wirst du wahrscheinlich keinen finden. Also ich würde nicht vermuten, dass diese Genres da bedient werden. Und das muss man sagen, das finde ich schon interessant, dass sich das auch in den letzten Jahren immer mehr aufgeweicht hat. Mit Jordan Peele haben wir jetzt eine starke Stimme, die wirklich den Bereich Horror, Thriller...
Wo man Get Out auch klar nennen muss.
Klar, Get Out, aber Get auch Out. Us oder, ja. gut, jetzt sein letzter ist...
Nope, nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, aber Get Out ist klares Black Cinema. Aber dann aus einem Genre, das sonst, ne, dann muss man das schon zu Blackula zurückgehen oder zu sowas wie Eddie Murphys, wie hieß der, wo er diesen Vampir in Brooklyn, Vampir in Brooklyn heißt der, glaube ich, sogar.
Vampir aus Zamunda, ich weiß es nicht.
Ich glaube, nee, ein Vampir in Brooklyn oder so hieß der. Da muss man dann schon, glaube ich, hin zurückgehen.
Hattest du Race gesehen damals, den Film rund um Jesse Owens?
Nee.
Nee, Jesse Owens, weißt du, wer das ist?
Ich nehme an, das ist jemand, der viel rennt.
Aber überleg mal, der Titel. fand ich mal mega im Original. Es geht um einen Läufer und den Race zu nennen. Und die, ja. Jesse Owens ist derjenige, der 1936 hier im Berlin Olympiastadion vor den Augen von Hitler die Goldmedaille geholt hat.
Ah ja.
Und historisch total wichtig, der dann aber, als er zurückkam, immer noch im Restaurant durch die Hintertür gehen musste oder durch so eine Nebentür extra für Schwarze und im Bus hinten sitzen. Und ich habe das Gefühl, über auch solche Filme lernst du halt auf der einen Seite, was für eine eklige Doppelmoral es ist, woanders zu sagen, Amerikaner halt die Fahne hoch und dann im eigenen Land zu unterdrücken und zu sagen, ja, du gehörst hier nicht zu uns. Race zum Beispiel eine Empfehlung an dieser Stelle.
Weil wir ja gerade über das Blaxploitation-Cinema gesprochen haben, mit Black Dynamite kam vor ein paar Jahren, 2009 war das, eine Parodie auf diese Zeit, was ich sehr witzig finde, weil jetzt sind wir an diesem Punkt quasi, wo wir Parodien auf eine Ära, die ja eigentlich sowieso schon Nische ist, muss man sagen, gedreht werden. Michael J. White, den ihr vielleicht so aus Karatefilmen kennt, wie zum Beispiel, ich glaube, der hat in der Undisputed-Reihe irgendwann dann mitgespielt. Auf jeden Fall ist er als Spawn bekannt geworden. Und der spielt hier so einen Pimp, der gleichzeitig auch versucht, einen Fall aufzudecken. Und da haben sie voll damit gespielt, mit diesen Manierismen aus der Zeit und hatten den Trailer zuerst gedreht. Also irgendjemand hat gesagt so, ey komm, wir machen einen Witz aus dieser Nummer. Und dann haben die diesen Trailer gedreht. Der kam so gut an, dass sie dann Kohle bekommen haben und haben in wenigen Tagen Black Dynamite gedreht. Ist es kein allzu guter Film, aber ich mochte den ganz gerne, weil sowas gibt's halt eigentlich sonst gar nicht. So Parodien auf diese Zeit. Da ist Quentin Tarantino noch der Einzige, der damit spielt. Deswegen vielleicht.
So ein bisschen Richtung Parodie oder mit so bitterem Humor. Gar nicht so alt. Vom letzten Jahr könnt ihr auf Netflix direkt schauen. The Clone Tyrone. Haben wir ja auch hier drüber gesprochen, ne? Wo quasi gezielt an der schwarzen Bevölkerung eines Ortes mit Hilfe von Substanzen oder Lebensmittel, mit alltäglichen Dingen, an denen rumexperimentiert wird. Könnt ihr euch auf jeden Fall The Cloned Tyrone mal anschauen.
Ich würde noch empfehlen, aus dieser Zeit, wo ich gerade Boys in the Hood und Menace to Society genannt habe, da kam dann 1995 ein Film, der fast wie eine Parodie wirkte, aber nicht wirklich eine war. Kennst du Friday, die Friday-Reihe?
Nein, also nicht gesehen.
Ice Cube hatte ja schon in Boys in the Hood mitgespielt und hat dann selbst ein Drehbuch verfasst und damit ist er dann zu F. Gary Gray gegangen. Auch so einer dieser schwarzen Regisseure, die man bis heute, hört man deren Namen, weil ganz viele davon auch auf die Fast and the Furious-Reihe gesetzt wurden. John Singleton hatte ja unter anderem Too Fast, Too Furious gemacht und ich glaube, F. Gary Gray hat 2 Filme gemacht. Auf jeden Fall hat der auch Straight Outta Compton dann später gemacht.
Den wir auch direkt nennen müssen, wo es dann um Musik geht.
Exakt, genau. Set It Off hat er ja noch gemacht, der in den 90ern richtig bekannt gewesen ist. In meiner Zeit habe ich da total oft das Musikvideo auf Viva und MTV gesehen. Und da sitzt er mit, das ist ein ganz berühmtes Bild, Ice Cube und Chris Tucker sitzen vorm Haus, spielt in South Central. Und da beobachten sie im Grunde für weite Teile des Films, was passiert in dieser Nachbarschaft. Und es ist mal eben nicht dieses, es gibt zwar auch so Pimps und Drogen und Gewalt, aber immer mit so einer humoristischen Note und es hat immer so dieses, da blicken zwei, die den ganzen Tag kiffen und chillen, blicken auf dieses Umfeld und es hat nicht dieses Bittere, was gerade Boys in the Hood und Menace to Society hatten, sondern es hat was sehr Lockeres und es ist mega Erfolg geworden. Es gab dann noch Next Friday und Friday After Next, sollte eigentlich noch ein 4. Teil kommen, der nie gemacht wurde. Aber ich weiß noch, ich fand den ersten Teil damals, obwohl ich, ne, ist ja nicht meine Kultur und ist auch, ich weiß noch, ich habe den damals zu einer Zeit gesehen, da sind das auch gar nicht meine Sehgewohnheiten gewesen. Ich fand ihn wirklich gut. Der ist mir echt in Erinnerung geblieben.
Ich finde auch, es gibt ja immer noch verschiedene Facetten. Zum Beispiel hast du ja dieses innerhalb von Ermittlern oder Behörden, wie sich dann kulturell quasi diese Klischees vermischen mit dem Klientel, was man jagt. Also so ein bisschen, wenn du Richtung Training Day zum Beispiel schaust, wo es dann um Korruption geht. Wenn du zum Beispiel, oder wenn sich mit Mafia mischt.
Auch ein schwarzer Regisseur mit Antoine Fuqua.
Wenn sich das zum Beispiel mischt wie in American Gangster, den ich liebe, wenn das Mafia-Genre sich mit dem Black Cinema mischt, was sonst ja immer sehr italienisch oder, Italo-Americano ist. Es gibt dann aber auch die Facette, das Thema Rasse und vor Gericht sein. Da hättest du zum Beispiel auch erst 1-2 Jahre alt, wie hieß dieser Film mit den The Central Park 5? Ja. Du hast die Jury letztendlich, ich weiß aber nicht, der Regisseur, weiß nicht, ob der schwarz ist. Oder auch, was ich sehr spannend finde, ist nochmal darin verschachtelt, schwarze Frauen, weil diese beiden Themen zusammenkommen. Also ganz klassisch die Farbe Lila wäre jetzt, der gerade im Kino läuft. Und erinnerst du dich noch an den Hidden Figures? Das waren die schwarzen Frauen bei der NASA, die für die Toilette einmal übers ganze Gelände laufen mussten. Das teilt sich also alles nochmal da auf. Das reicht bis zum Animationsfilm, wo es auch bisher nicht so richtige Vertreter gibt, bis du dann Soul hattest.
Ja.
So ein bisschen, der wundervoll ist, den Disney aber direkt auf die Plattform gebracht hat. Und immer wieder habe ich so dieses Gefühl, es und deswegen wahrscheinlich auch dieser Aufschrei und diese Freude so groß. Du hast ja diese Kraft gemerkt, als Black Panther ins Kino kam.
Yeah.
Auf einmal ein Film, der eine Milliarde Dollar einspielt, wo auf einmal, wir haben unseren Superhelden, wir haben, und auch diese ganze Kehrseite, schwarze Ariel und so weiter. So, also es schwenkt immer in die eine oder in die andere Richtung aus. Aber dann zu merken, hier ist mal ein Blockbuster, weil so ein richtiger Blockbuster.
Das fehlt. Ja.
Komödien, ja. Beverly Hills Cop, meinetwegen.
Moonlight, ne? Gewinnt dann halt auch mal einen Oscar.
Ja.
Und bei Moonlight ist halt auch schön, dass es eben mal auch, klar, auch wieder Ghetto, aber es ist auch Homosexualität ein großes Thema. Und dieses Ghetto-Ding ist eigentlich nur der Backdrop für die Geschichte, die Barry Jenkins eigentlich erzählen möchte. Aber dass mal so ein Film die ganze Welt durchrüttelt und dann halt tatsächlich, das ging ja dann bis zu den Oscars, wo es dann hieß, wir machen vielleicht eine Kategorie, wo wir die erfolgreichsten Filme dann auch prämieren wollen.
Und wo es dann auf der Bühne natürlich erst die Verwechslung gab.
Ja. Nee, aber ich meine, bei Black Panther war das ja dann so. Da hieß es ja dann, wir machen eine Kategorie extra auf. Ich weiß nicht, war der sogar nicht für den besten Film nominiert? Ich bin mir nicht
sicher. Wir können uns da gar nicht reindenken, aber wenn man sich überlegt, wir haben jetzt ja nur einen Teil genannt. Ich habe hier noch so viele Filme wie Just Mercy, Waves, Queen and Slim stehen. Oder Mulroney's Black Button wäre der letzte Film mit Black Panther Darsteller Chadwick Boseman. Wenn du dann Black Panther siehst und siehst auf einmal ein schwarzes Volk, das technisch allen anderen überlegen ist, was nicht abhängig ist von irgendwelchem Handel. Das ist ja mal eine ganz andere Ausgangssituation, wo nicht immer nur draufgedrückt und raufgetreten oder verurteilt wird. Und
wo trotzdem die Kultur so ein wichtiger Part gewesen ist. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Du hast nicht nur diesen Aspekt, wo einer, der ist halt ein schwarzer Superheld und ist krass. Ja, okay, weil das hast du bei Shaft und wie sie alle heißen auch irgendwie gehabt. Oder Black Dynamite oder bei Steel, falls du das noch kennst. Steel, es war, glaube ich, war das nicht mit einem Basketballer oder mit.
Wenn ich es nicht kenne, kenne ich es nicht.
Es ist ein Superheld gewesen. Ich glaube, Shaquille O'Neal spielt den, glaube ich. Ein Superheld, der so eine Metallrüstung anhat. Und es war einer der ersten, also die ersten Superhelden, die auch auf die Leinwand gekommen sind. Blade ja zum Beispiel auch, ist ja auch ein Schwarzer gewesen. Und die sind halt nie so für voll genommen worden. Dementsprechend Black Panther hat das ja nicht angeführt. Aber was hier halt noch wichtig war, dass es eben in Afrika spielte und da ganz viel von dieser Kultur zeigte. Und das, glaube ich, kam halt so groß an. Ich möchte noch einen Film nennen, Do the Right Thing. Große Empfehlung von Spike Lee, haben wir vorhin auch schon mal im Intro erwähnt. Da spielt er selber noch mit. Und damit ist er auf der großen Leinwand im Grunde aufgeschlagen, weil der war dann mehrfach Oscar nominiert, der Film. Er spielt so einen Pizzalieferanten in so einer Nachbarschaft, wo es ist wahnsinnig heiß draußen, also alle werden von der Hitze erdrückt, aber du merkst, die Hitze ist noch das geringste Problem, weil eigentlich erdrückt so das gesamte soziale Umfeld in der Stadt und irgendwann wird das überkochen und dann passieren Dinge, die dann in dem Film sehr schön aufgearbeitet sind. Ich finde, neben Boys in the Hood und Menace to Society sind so, das ist so das Triumvirat der großartigen.
Triumvirat?
Das Triumvirat der schwarzen Filme, die so um die 90er Jahre entstanden sind, da wo das Black Cinema auch nochmal so hochgekocht ist.
Du hattest, glaube ich, auch immer im Laufe des Podcasts sowohl Sorry to Bother You.
Sorry to Bother You, auch ein sehr guter Film.
Auch Last Black Man in San Francisco.
Genau, die beiden Filme sind fantastisch. Sorry to Bother You ist deswegen nochmal besonders zu empfehlen, weil es halt auch so eine Satire ist. Auch ne, viele, der Clone Tyrone und so, diese Filme funktionieren ja in letzter Zeit häufig, und das ist bei American Fiction auch so, die funktionieren auf so einer ganz klassischen Ebene, weil sie eine Geschichte erzählen, die eben nichts mit Rasse zu tun hat. Aber immer noch diese kleinen Seitenhiebe unterjubeln. Ne, es gibt eine wahnsinnig gute Szene in Sorry to Bother You, da soll die Hauptfigur rappen, weil Armie Hammer, der da so einen weißen Multimillionär spielt, sagt so, ey, dann mach doch mal, rapp doch mal, ihr Schwarzen könnt doch alle rappen. Und er kann aber nicht rappen. Und dann steht er auf der Bühne und singt einen Song, den ich jetzt hier nicht wiederholen darf. Aber das ist so eine großartige Szene, habe ich laut aufgelacht. Und ich dachte so, das ist so schön, weil eigentlich erzählt der Film auch noch über andere Dinge. Aber diese Seitenhiebe sind immer wieder drinnen in letzter Zeit. Und ich mag, dass das schwarze Kino immer selbstbewusster in dieser Hinsicht wird.
Es gibt aber auch dann noch so sehr ernste Aufarbeitung von Zeitgeschehnissen. Wollte ich auch noch jetzt zwei, drei Vertreter mal
Woman
nennen.
King.
Zum Beispiel.
Wobei aber Zeitgeschichte
das
da wohl...
Mit Zeitgeschichte meine ich eher so das Aufstehen in der amerikanischen Kultur. Ich meinte jetzt sowas wie Selma.
Malcolm X.
Malcolm X, Selma, Judas and the Black Messiah.
Wie hieß der?
Das war Oscar nominiert vor zwei...
One Night in Miami, glaube ich.
Genau, wo sich die vier treffen im Hotel. Unter anderem Muhammad Ali.
Genau.
Malcolm X. Nee, nicht Malcolm X.
Doch, Malcolm X.
Ist es nicht Martin Luther King? Malcolm X und...
Martin Luther King. Ich glaube, Malcolm X ist auch einer davon, oder?
Nein. Ist Musiker, Sportler, ich bin unsicher.
Ich bin auch nicht mehr sicher.
Detroit ist sie auch noch zu nennen, die Unruhen in Detroit.
Genau.
Gibt es immer wieder Themen, die auch, also ihr seht, das ist in bei seiner...
Bei der Woman King muss man vielleicht nochmal dazu sagen, das soll wohl die Geschichte sehr verklärt haben. Das, ja. Deswegen glaube ich zum Beispiel Lupita Nyong'o gar nicht mitwirken wollte.
Ja.
Aber ja, zählt in diese Riege.
Aber ihr seht, man könnte sogar, wenn man wollte, bis zur Creed-Reihe wahrscheinlich sogar reichen. Es ist so viel Varianz da drin, dass das deutlich mehr als Nische verdient hat und immer wieder auch sehr spannend ist. Und ich ganz ehrlich sagen muss, in Deutschland ist dieses Aufarbeiten unserer Bevölkerungszusammensetzung unterrepräsentiert. Ganz stark.
Ja, ja.
Ganz stark.
Aber in Deutschland ist so einiges im deutschen Kino unterrepräsentiert.
Zum Beispiel gute Filme.
Das hast du jetzt gesagt. Und ne, du hast vorhin gesagt, ich mache mich bei
mit den
Disney
Zuschauerzahlen.
Und du,
nee, wenn man
bei
sich
wem,
guckt, die Zuschauerzahlen. Es gibt wirklich gute Filme. So, das war jetzt für heute haben wir es, David, lang genug getrieben.
Ja.
Wir sehen uns nächste Woche wieder mit ein paar anderen Filmen im
ich
Gepäck
weiß nicht,
und
was.
Dann wissen wir, was die Oscars uns gebracht haben.
Ach ja, ist
in
das
der nächsten
das
Woche.
Stimmt, am Wochenende, ne?
Ja. Und da werden wir bestimmt ein bisschen was zum Reden haben.
Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, was wir wohl glauben, was gewinnen würde, aber eigentlich wissen das die Leute, weil wir haben schon bei den Golden Globes.
Ich glaube, bei den Nominierungen haben wir darüber geredet.
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben bei den Golden Globes darüber geredet.
Ach, wir das machen
ist
das
doch eh alles eine Suppe.
So, danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.